Anni, wenn du jetzt schnipsen könntest und dann eine Sprache sprechen könntest, welche wäre das?
Oh, gute Frage. Portugiesisch.
Portugiesisch.
Ja.
Du fährst gerne nach Portugal, ne?
Ich fahre vor allen Dingen in 2 Wochen nach Portugal und also von Aufnahmezeitpunkt. Tatsächlich, während diese Folge läuft, Freunde der Sonne,
Ja.
bin ich in
Bist
Portugal.
du ein Freund der Sonne?
Bin ich ein Freund der Sonne, tatsächlich, genau. Und da bin ich in Portugal und ich würde gern Portugiesisch sprechen, aber ich kann tatsächlich, glaube ich, nur Obrigado.
Ist ein Anfang.
Ja.
Ich glaube, es ist auch eine, also ich habe auch keine Ahnung von Portugiesisch tatsächlich. Ich war noch nie in Portugal, das ist ein Fehler, ja. Aber ich glaube, das ist eine sehr schöne Sprache, weil das alles, was ich so gehört habe auf Portugiesisch, ist so schön weich.
Ja, genau. Es klingt irgendwie wie ein Spanier, der sehr, sehr viel Butter gegessen hat und dessen Zähne so ein bisschen zusammenkleben und der die ganze Zeit macht. So.
Schön. Portugiesisch, finde ich gut.
Ja, aber ich würde, genau. Und du? Was willst du sprechen?
Mir hat der letztens jetzt eine Arbeitskollegin erzählt, dass sie gerade angefangen hat, Japanisch zu lernen, was ich sehr
Ah,
interessant
okay.
finde, ja. Sie meinte, also ich habe dann gesagt, so, hätte sie nichts Schwereres raussuchen können, so weiß ich nicht, Schriftzeichen und so weiter, ne? Aber sie meinte, sie hätte Russisch gelernt und danach würde sie nichts mehr schocken. Das muss wohl Hölle kompliziert sein.
Ja,
Aber
kann
gut.
ich mir vorstellen.
Ja, obwohl sie schon slawische Sprachen beherrscht. Aber da fände ich interessant. Also Japanisch fände ich, glaube ich, ganz interessant. Es ist nur so ein bisschen, also es sprechen so wenig Leute, weißt du? Also dann lernst du so eine Sprache und die wird nur von so 6 Leuten gesprochen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass
Kann
ich
man
war.
gleich Dänisch lernen, genau.
Ja, genau. Auf deiner Seite ist es natürlich so, dass wenn du nach Japan fährst, oder fliegst in dem Fall, ich glaube, fahren ist schwierig. Dann kommst du ja nicht so richtig in Kontakt mit dem Land, habe ich mir sagen lassen, weil wenig Menschen Englisch sprechen oder so Englisch sprechen, dass sie Englisch sprechen wollen.
Meinst du, dann bist du lost in translation? Ja,
Oh.
ich hab Ähnliches gehört
Ja,
tatsächlich.
vielleicht
Mich
auch noch
zieht ja gar nicht
Klischee.
so, ja, mich zieht ja gar nicht so viel nach Südostasien. Tatsächlich würde ich mir aber mal, Japan würde ich mir, glaube ich, mal für eine Woche geben. Und danach brauche ich wahrscheinlich noch 2 Wochen Erholung von so vielen Menschen. Wenn ich da mal diese Bilder aus Tokio sehe, das ist wirklich, wirklich
Er ist krass,
crazy.
ne? Er ist auf jeden Fall krass.
Aber irgendwie auch diese ganz andere Kultur, auch diese Automatenkultur zum Beispiel, die es in Japan geht. Ich habe jetzt
Ja.
gerade eine YouTube-Serie geguckt, die in Japan spielt. Das ist wirklich krass.
Es ist ein
Kennst
bisschen, ja,
wollte
bitte.
ich ja mal, wollte ich sowieso mal fragen, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich gucke gerade sehr viele Folgen nochmal von der YouTube-Serie Jetlag the Game. Kennst du das?
Nee. Jetlag the Game, nee.
Das sind drei Amerikaner, die quasi Gesellschaftsspiele in der realen Welt spielen.
Das klingt total bescheuert. Okay, ja, mag
Also
ich.
sie spielen zum Beispiel, oder sie spielen zum Beispiel Fangen. Also sie spielen Fangen, irgendwie du, keine Ahnung, sie sind alle.
Fangen spielt man immer in der realen Welt, oder?
Ja, aber sie spielen das Fangen auf irgendwie ein bisschen größerem Niveau. Also sie treffen sich alle an einem Ort irgendwie und
Ja.
dann sagen sie, okay, du bist jetzt derjenige, der wegläuft. Und wir müssen, nach 45 Minuten kommen wir hinterher. Und dann hat dieserjenige, der wegläuft, hat einen Tracker an. Und darf halt alles machen. Also darf in den Zug steigen, keine Ahnung, dürfte sogar in Flugzeug steigen oder
Ja,
so.
ja.
Muss sich aber das Geld, was er dafür ausgibt, quasi durch Challenges verdienen. Und die sind auf Karten, die zieht er dann immer mal so, zum Beispiel.
Okay, das heißt, es gibt Geldverdienungsmöglichkeiten. Er muss jetzt nicht irgendwie sich irgendeine Daily Challenge, also muss jetzt nicht irgendwie einen Nachmittag abspülen in einem Restaurant, damit er ein Zugticket sich leisten
Nee, es
kann.
gibt Ereigniskarten quasi, also so
Okay,
Challenge-Karten. Die
ja.
ziehst du dann und dann musst du halt irgendwas erfüllen. Und wenn du es nicht erfüllen kannst, dann kriegst du ein Veto und musst dann irgendwie 30 Minuten da stehen bleiben, wo du gerade bist. Was wiederum ein Problem ist, weil die anderen haben ja einen Tracker, um dich zu tracken und dann werden die vielleicht ankommen. So.
Es klingt witzig, ja.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr. Und sie machen da unterschiedliche Spiele. Also, keine Ahnung, haben auch zum Beispiel mal Neuseeland, eine Reise durch Neuseeland gemacht.
Ja.
Von nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt in 2 Autos mit 2 Teams gegeneinander. Und auch da wieder, also an allen möglichen Stationen waren irgendwelche Challenges und die haben dann überlegt halt, okay, welchen Weg fahre ich, damit ich irgendwie die einfachere Challenge bekomme oder sowas. Ja, das ist Also es ist ein sehr, sehr spaßiges Format tatsächlich. Jetlag the Game. Und die waren auch in Japan, um mal kurz wieder diese Verbindung zu machen. Ich weiß, wir sind immer noch im Cold Open. Es tut mir total leid, Leute. Aber die Leute, die waren auch in Japan und haben dann dreimal Capture the Flag gespielt. Auf drei Ebenen. Also erstmal in Tokio, rund um Tokio Station irgendwie mit zwei, drei Stationen, die man fahren musste. Und die Flag ist immer irgendein Produkt aus einem bestimmten, aus so einer Vending Machine gewesen, also aus so einem Automaten
ja,
halt.
Ja.
Und dann auf einer etwas größeren Ebene und dann auf einer riesengroßen Ebene, wo dann irgendwie auch außerhalb von Tokio irgendwie Flags verteilt waren. So. Ja, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So. Und die sind auch wirklich sehr, sehr stabil. Klar, man könnte jetzt irgendwie sagen, ja, die verbrauchen halt, wenn sie fliegen zum Beispiel, wenn sie das in Australien spielen, müssen sie sehr, sehr viel fliegen.
Klar.
Dann verbrauchen sie halt sehr, sehr viel CO2.
Ja.
Sie kompensieren es aber zehnfach.
Immerhin das.
Ja. Immerhin das, klar. Ja. Kann man jetzt trotzdem kritisieren und sowas. Aber mir macht das sehr, sehr viel Spaß, dieses Format.
Das kann ich nur empfehlen. Yard würde sich ja anbieten.
Ja, es ist ein bisschen so. Ne? Wobei der Runner, wenn die dieses Fang spielen, dann hat der Runner halt immer seinen Tracker an. Und in dem Moment, wo er dann gefasst wird, ist jemand anders der Runner. Und die haben quasi drei Zielpunkte. Mhm. Die haben das zum Beispiel in Europa gespielt. Dann war ein Zielpunkt irgendwie auf Borkum. Einer war auf einer Kanalinsel und der dritte war in Zermatt oder sowas. Ne? Ja. Und dann haben sie halt genau in der Mitte gestartet, was irgendwo in Frankreich, in Ostfrankreich war. Und haben dann halt versucht, irgendwie da hinzukommen. Und spielen das dann irgendwie 4 Tage lang. Und nach diesem vierten Tag ist entweder einer da oder der am nahesten dran ist, hat gewonnen.
Okay. So. Das heißt, aber von den Leuten, die laufen quasi, oder können die Verfolger auch gewinnen?
Die Verfolger können nur dann gewinnen, wenn sie den Runner erwischt haben.
Und der Runner gewinnt, wenn er auf Borkum ist, zum Beispiel.
Genau, aber wenn der Runner halt natürlich ganz weit im Gebiet eines der Verfolger ist und dann ist die Zeit vorbei, dann hat einer der Verfolger gewonnen.
Es geht ja irgendwie.
Eigentlich ist es ganz, ganz simpel.
Es geht ja irgendwie auch in dieser Folge um Runner und um Verfolger.
Ja.
Und Gewinner und Verlierer. Und ein bisschen ist es auch ein Game.
Und danke für diese großartige Überleitung.
Dann starten wir doch mal.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen kurz vor Finale. Wir eröffnen feierlich dieses Discovery Panel zur vorletzten Folge der ersten Staffel von Star Trek Prodigy. Es ist die 19. Folge und sie hört auf den Namen Supernova.
Ja.
Part 1.
Part 1, richtig, genau.
Oder Teil 1 könnte man vermutlich auch sagen.
Sagt man auch auf Deutsch tatsächlich.
Ja, ja,
also.
Ja.
Supernova Teil 1.
Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Es geht mit großen Schritten aufs Finale zu, wobei große Schritte ist jetzt eigentlich gar nicht so angesagt, weil wir bewegen uns in dieser Folge faktisch nicht wirklich fort.
Das stimmt, aber es passiert ja schon einiges.
Ja, das stimmt.
Erstmal kann ich sagen, Entschuldigung dafür, dass dieser Cold Open wieder so ausgeartet ist. Das liegt daran, dass wir sehr, sehr spät aufnehmen.
Ja.
Beide übermüdet sind, Sebastian vielleicht ein bisschen mehr als ich.
Ja.
Und deswegen natürlich wieder abschweifen werden. Herzlichen Glückwunsch, in dieser Folge seid ihr.
Ja, genau, dann wisst ihr schon mal, womit ihr es zu tun habt. Es ist halt so die Frage, ob wir darauf schon reagieren, also quasi auf uns und euch aufpassen und ich nicht so Fragen stelle wie, Andi, wie geht's dir?
Mir geht's super. Punkt.
Okay.
Mir geht's super.
Die Frage ist offensichtlich nicht so dramatisch. Ja, ich sehe schon.
Nee, die ist überhaupt nicht so dramatisch. Ja. Aber mir geht's super. Ich frage dich das gleich auch noch, aber ich möchte schon mal sagen, wir produzieren weiterhin fort.
auch
ja,
fort.
Wir produzieren auch fort, ja. Fortführend.
Fortführend.
Und ja. Vor. Wir ja. produzieren vor. Und ich denke natürlich wirklich sehr, sehr viel daran, dass ich, wenn diese Folge läuft, tatsächlich in Portugal bin. Und das macht mir gute Laune, möchte ich sagen. Wie geht's dir, Sebastian?
Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen übermüdet, das hast du schon angedeutet, aber das passiert nun mal so, ne? Und wir nehmen natürlich wieder viel zu spät auf, aber ich freue mich sehr darauf, mit dir über diese Folge hier zu sprechen. Und wir nehmen an einem Freitag auf, das heißt, die Woche liegt hinter uns und es war ein guter Freitag. Es war ein guter Freitag auch insofern, als dass ich, hey, pass auf, ich kann jetzt wieder Japan und Games quasi hier. Ich kann das Yin zu einem Yang machen, weil heute im Briefkasten, es liegt gerade vor mir, deswegen komme ich drauf. Heute im Briefkasten, aber er kennt das Geräusch. Das ist hier was für das ASMR-Freaks.
Klingt wie ein Gameboy-Spiel in so einer Plastikhülle von damals, aus den 90ern. So.
Ist nah dran. Genau, heute im Briefkasten lag das neue The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom. Und das macht mich sehr glücklich. Das macht mich zu einem sehr glücklichen Menschen heute. Weil es ist immer noch so ein bisschen so, wenn ich so ein neues Zelda-Spiel in der Hand halte, und dann auch so dieses ne, ich kaufe die auch immer noch, ist eigentlich Quatsch, ne, in diesem Plastikscheiß, diese sogar, aber ich kaufe sie immer noch in diesen Schubern hier, weil ich es irgendwie schon allein diese
du magst Haptik.
Ich mag die Haptik und ich mag auch die kleinen Bildchen hier überall drauf und im Hintergrund, wenn du es jetzt aufklappst, da gibt es so einen großen Hintergrund und dann siehst du halt hier die große Oberwelt quasi, also die Welt von Hyrule hier. Da spielt es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich vermute schon, wo soll es sonst spielen. Genau, in dieser tollen Grafik und ach, das weiß ich nicht. Ich habe immer noch so ein bisschen das gleiche Gefühl. Da, so ein bisschen wie damals mit 8 oder 9, als ich dann irgendwie diese NES-Schuber aufgemacht habe. Das war toll.
Ich finde das total schön. Ich mag allgemein, wie sehr du Nintendo liebst, auch wie sehr du Haptik liebst und gleichzeitig dein Leben damit verbringst, digitale Inhalte zu produzieren. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen.
Wir leben in Widersprüchen, Andi. Wir leben.
Genau, das ist ja ein bisschen so auch so Yin und Yang in deinem Leben.
Absolut.
Ne? Man braucht ja immer so einen kleinen Ausgleich. Ne? Ja. So.
Bei so viel Digitalität brauche ich zwischendurch was zum Anfassen und das klingt völlig falsch.
Ja, okay. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du, während ich jetzt bald knapp 3 Wochen immer wieder mal im Ausland bin, in unterschiedlichen Ausländern.
Ach, du bist sogar in unterschiedlichen Ausländern. Guck mal an. Ich weiß nichts über dein Leben, meine Herren.
Ich werde kurze Zeit im Land des Neofaschismus verweilen, während ich dann nach Portugal zum Ausgleich wieder gehe.
Thüringen? Entschuldigung, Sachsen-Anhalt. Ja, es war auch alles nicht witzig. Ist alles nicht witzig.
Italien. Und dann nach Portugal weiterreisen. Und schließlich werde ich meine Europareise in den Niederlanden mit 4 Tagen dort beenden. Und
schön.
Dann ist auch schon
wieder die Schule Lower vorbei. Was?
Dann ist Lower Decks.
Oh, dann ist Lower Decks. Logan Decks.
Logan Decks, genau.
Die letzte Staffel Lower Decks. Ich bin mal sehr gespannt, was das so mit mir macht emotional. Das mit diesem Lower Decks und auch das mit dieser letzten Staffel. Ich denke dann
und das mit Zelda. Mein Satz ging eigentlich so weiter, dass während ich diese 3 Wochen in verschiedenen Ausländern bin, kannst du Zelda spielen. Das wollte ich sagen. So, weitermachen. Entschuldigung.
Das stimmt, wobei ich auch nochmal im Ausland verweilen werde. Aber das nur so nebenher. Genau, also wir machen offensichtlich beide Urlaub. Wir müssen uns mehr über unser Leben erzählen, Andi.
Das wäre toll.
Ja, auf jeden Fall.
Alte Adventskalender.
Wir müssen weniger Podcasts machen, ja, oder mehr Nonsens-Podcasts, wo wir auch einfach mal Privatgespräche führen können.
Im Gegensatz zu dem, was wir gerade hier richtig tun.
Das hier ist hart am Service, Freunde.
Ganz, 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 ganz hart.
Ja.
Ihr habt's gerufen, wir bieten's.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Vor allen Dingen, also ich bin die letzten 2 Tage zweimal so krass nass geworden. Ich brauche übrigens dringend eine neue Regenjacke. Wenn mir jemand Empfehlungen geben kann, dann bitte.
Schreibt's in die Kommis!
Die besten Regenjacken, die ihr so kennt, die auch wirklich dicht halten. Also ich hatte auch eine Regenjacke, die wirklich dicht hält. Die ist jetzt einfach nur, keine Ahnung, die ist wahrscheinlich locker 10 Jahre alt. Dann hast du jetzt das Problem, Also ich könnte die natürlich, also die ist eigentlich so weit in Ordnung. Sie hält nur keinen Regen mehr ab, was ein Problem ist für eine Regenjacke.
Vielleicht kannst du sie neu imprägnieren.
Ja, aber dann hast du das Problem, dass du dieses Zeug benutzen musst mit dem, ne? Und das ist ja so, das ist offensichtlich ja so die Hölle für die Umwelt, dass ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll.
Aber es ist doch nicht besser, eine neue Regenjacke zu kaufen, die dann produziert werden muss und auch imprägniert werden muss.
Ja, aber ich glaube, es gibt da mittlerweile so Stoffe, die, wie heißt das immer so schön, von Natur aus regenabweisend? Nee, also die sind einfach regenabweisend und werden es auch immer bleiben.
Hartplastik
zum Beispiel. Die muss man, genau. Ich ziehe mir ab jetzt Regenjacken aus Hartplastik an. Ja, es ist ein bisschen unflexibel und nicht atmungsaktiv, aber man muss sie nicht imprägnieren.
Das stimmt.
Wie dem auch sei. Ja, ich brauche eine neue Regenjacke. Das wollte ich eigentlich. Ich bin wirklich zweimal richtig nass geworden und ich habe eine Regenhose, die richtig gut funktioniert. Das heißt, das Schöne war, ich bin nach Hause gefahren vom Sender und war noch auf einer nachmittäglichen Geburtstagsparty eingeladen. Das macht man ja so in unserem Alter, denn dann lädt man ja nachmittags zum Geburtstag ein.
Natürlich.
Ja, und bin dann da angekommen und war einfach komplett nass. Das ist echt krass. Das Einzige, was trocken war, war meine Hose, weil da funktionierte halt die Hose.
Imprägnierung?
Die Imprägnierung, genau.
Hervorragend.
So, das war die Geschichte zur Regenjacke. Warum habe ich das eigentlich erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur sagen.
Das ist super.
Ich habe übrigens jetzt auch Ausschnitte von diesem Stefan Raab-Dingsbums gesehen, aber das ist auch egal. Ich wollte irgendwas sagen, was mit Zelda zu tun hat. Ich freue mich auf, genau, schlechtes Wetter. Da war's. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt darüber, dass das Wetter jetzt so ein bisschen schlechter ist. Wenn ich nicht gerade mit nicht imprägnierten Regenjacken mit dem Fahrrad unterwegs bin, freue ich mich über das schlechte Wetter, weil dann kann ich nämlich jetzt wirklich in der Zeit, wo du Urlaub machst, weil ich mache nicht so lange Urlaub, von morgens bis abends Zelda spielen. Das ist mein Plan.
Die Frage ist auch, ob du das nicht mit in den Urlaub nehmen kannst. Also hast du nicht so ein Handheld-Device, mit dem du das spielen kannst?
Ja, die Switch ist ja ein Handheld-Device.
Eben, sag ich doch.
Das stimmt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich meine Switch jetzt schon mehrfach mit in den Urlaub mitgenommen habe und sie dann, wenn es hochkam, irgendwie einmal ausgepackt habe, weil man dann doch irgendwie andere Sachen macht.
Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ja. Das Handy wird nicht so oft benutzt im Urlaub, ja, wie zu Hause.
Ja. Weißt, was Gutes ist.
Das stimmt. Ich habe, glaube ich, sogar eine super Überleitung gleich für dich, Sebastian.
Eine super Überleitung, ich habe zu wenig getrunken heute.
Entschuldigung, das ist mal. Das ist gut, trink ruhig. Ja. Supernova Part 1 ist die 872. Folge Star Trek und die 19. Folge Prodigy. Und Supernova ist auch der Name des Videospiels, in dem einige der Ereignisse zwischen der 10. und 11. Episode der Serie beschrieben werden.
Super Überleitung.
Der Romanfassung dieses Spiels. Hast du mal gespielt, Star Trek Prodigy Supernova? Nein, wahrscheinlich nicht. Warum nicht?
Nein. Ich habe mich gerade gefragt, wie viele Zelda-Spiele es wohl gibt. Also wie viele Titel das mittlerweile sind. Das wievielte Zelda-Spiel ist, ne, hier wird von 19 geredet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie alle die chronologische Folge, guck mal, in-game. In-game. 1 von 20. 20 sind es offensichtlich. Aber haben sie auch das, es gab ja mal ein Zelda-Spiel auf dem CDI. Kennst du das CDI von Philips?
Nein.
Das war ein Gerät, das war so futuristisch, schon also damals in den 80ern, Ende 80er, 90er war es wahrscheinlich. Das war so futuristisch, dass es seiner Zeit voraus war. Das wurde nämlich mit so riesigen CDs, die waren so groß wie eine Schallplatte, wurde das gefüttert. Also ich glaube, es gab nachher noch eine andere Version mit kleineren CDs. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, doch ich glaube schon.
Ja.
Aber das erste CDI, das hatte so riesige Schallplatten-ähnliche CDs. Und da gab es auch ein ganz stranges Zelda drauf, was, glaube ich, wo Nintendo, glaube ich, nur den Namen verkauft hat oder so. Und dann haben die da irgendwas sehr Seltsames mitgemacht. Egal, es gibt auf jeden Fall auch.
Sorry, ich bin so 0,0 anfällig für dieses Retro-Schmock.
Ja.
Ich würde lieber dieses neue Ding da spielen, aber ich habe keinen Bock auf Handheld, deswegen sind Nintendo-Konsolen für mich nicht mehr so attraktiv irgendwie.
Ja, aber du kannst dieses Handheld ja tatsächlich einfach an den Fernseher anschließen, ne?
Ja, aber dann ist dieser Controller so mini. Das, ich
du kannst auch ganz normal einen Controller dafür kaufen.
Kaufen.
Ja, du musst halt, ja, mit Geld kannst du alle Probleme lösen.
Ja.
Die Nintendo dir bereitet. Also offensichtlich war Tears of the Kingdom das letzte große Zelda 2023, war offensichtlich das 20. Dann müsste das jetzt hier, Echoes of Wisdom, müsste dann das 21. sein. Möglicherweise. Aber wen interessiert das schon? So, weitermachen.
Dich, das respektieren wir alle. Denn wir mögen dich.
Das ist sehr nett. Vielen Dank.
Hast du jetzt wahrgenommen, dass Star Trek Prodigy Supernova auch der Name des Videospiels ist, das du noch spielen musst?
Das habe ich wahrgenommen, aber ich wusste gar nicht, dass es eins gibt.
Doch, wir haben sogar die Werbung, wenn du dich erinnerst. Wir waren mal auf irgendeiner Comic-Con und da haben wir die Werbung für das Star Trek Prodigy Videospiel gesehen, bevor Prodigy in Deutschland überhaupt erschienen ist.
Genau, da haben wir noch Witze drüber gemacht und da hatten wir noch überhaupt gar kein Gefühl dafür, was Prodigy überhaupt mal werden könnte.
Genau, ja. Es ist auch gar nicht so schlecht getestet, wenn man sich so ein paar Tests durchliest. Das scheint vor allen Dingen, also es scheint nicht besonders anspruchsvoll zu sein, 10 bis 12 Stunden Story. Aber halt Story, die so zwischen der 10. und 11. Episode, also quasi nach der ersten Staffel, wenn wir mal ehrlich sind,
ja,
oder nach der ersten Halbstaffel, wenn wir mit den Prodigy-Machern gehen. Und es gibt es für die Switch. Also du könntest es auch mitnehmen. Wenn du es dir jetzt holst, könntest du es auch mit in den Urlaub nehmen.
Captain's Log Supplemental. Since leaving Tars Lamora, we've had many adventures.
Ooh,
dangers we faced have made us grow as a group. Our sensors have picked up strange readings from a star in a nearby system.
Ready to bring you down. Ist so ernst? Das sieht aber... Das ist ja witzig, das sieht tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus wie die Serie. Also, so grafikmäßig ist es nah dran.
Ja, ist doch super.
Witzig. Also das ist der Trailer übrigens, ne?
Ja, ich höre es. Sehe es leider nicht, deswegen kann ich nicht so nachvollziehen, was da gerade passiert, aber...
Ja, es ist so ein Action-Adventure-Ding, würde ich sagen. Ne? Und es hat die Originalsprecher.
Die Originalsprecher, genau. Und in der deutschen Version spricht übrigens auch Gertie Honeck die Janeway. Also wenn ihr das euch mal geben wollt.
Available now.
Ja, genau.
Okay, das ist interessant. Ich gucke in der Zwischenzeit mal, was es noch kostet und dann überlege ich mal, ob ich es mitnehme in Urlaub.
Und kannst du mir in der Zeit auch nochmal erklären, was eine Supernova ist?
Eine Supernova ist doch eine Sonnenexplosion, oder? Wenn eine Sonne sich in ein schwarzes Loch verwandelt? Ach, was weiß ich.
Ich glaube, die eine Supernova ist tatsächlich, wenn sich eine Sonne... wenn eine Sonne explodiert.
Ja.
Ne? So, ja. Genau.
Also das, was den Romulanern.
Das wird unsere Sonne irgendwann auch machen. Ja.
Ne, das tut sie doch schon, oder? Also ist das nicht so, dass unsere Sonne schon explodiert, aber das dauert halt einfach so lange?
Ich glaube nicht.
Nein.
Ich glaube, ein Stern kann auch leuchten, ohne dass er explodiert. Ja. Aber Supernova ist genau, also wenn ein Stern am Ende ist, dann kann der explodieren.
Okay, ja. Und dann, also auch das Explodieren kann, glaube ich, eine Weile dauern und dann ist er halt irgendwann weg.
Ja, genau. Ich glaube, der Stern muss auch nicht zur Supernova werden, sondern könnte auch zum roten Zwerg werden, während unsere Sonne ein weißer Zwerg ist und deswegen zur Supernova. Wow, okay. Also Supernova ist auf jeden Fall nicht gut für ein Sonnensystem, sagen wir mal so.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall nach wie vor jemanden, der sich mit diesem ganzen Ding auskennt. Also wir müssen einen langen Fragenkatalog irgendwann mal machen.
Ich habe das jetzt extra mal nicht recherchiert, weil ich gedacht habe, wir kriegen das irgendwie noch rekapituliert, genau. Aber hat nicht funktioniert. Was ich dir aber sagen kann, ist, eine Supernova ist auch ein Getränk, für das Quark in Valiant eine Bestellung erhielt.
Okay, cool. Danke für diese Information.
Sehr gerne. Soll ich dir weitere Informationen geben? Zum Beispiel über das Team hinter der Folge?
Unbedingt.
Super. Da haben wir einerseits die Autorin Erin McNamara.
Ja.
Ich hätte ja jetzt erwartet, dass sie in diesem Staffelfinale quasi, in diesem zwei Folgeriegeln, dass wieder der ganze Writers Room aktiv wird.
Ja. So.
Aber nö, im Gegenteil. Das ist nämlich eine neue Feder, könnte man sagen.
Ach, Erin McNamara. Mhm.
Drehbuchautorin, Produzentin, die besonders in der Animationswelt zu Hause ist. Damit kannst du auch schon ahnen, wo sie vorher gearbeitet hat. Na?
Also es gibt Serien, da ist auf diese Frage die Antwort 12 Monkeys. Es gibt Serien, da ist auf diese Frage die Antwort hier Dingsbums Rick and Morty. In dem Fall.
Und hier gibt's auch eine Antwort. Bei Prodigy gibt's auch eine Antwort.
Na, verdammt, sag nochmal.
Trollhunters.
Ach, natürlich, ja, Troll, klar.
Sie hat auch für Trollhunters geschrieben. Die Eggie Mans haben sie auch hierhin mitgebracht. Ja. Bevor sie allerdings jetzt bei Prodigy gelandet ist, war sie Teil des Teams von Star Wars Resistance.
Mhm. Ist auch Animation, ne?
Genau, da hat sie in der Storyentwicklung gearbeitet. Und ich habe auch mal kurz geguckt, worum es da geht. Es geht um die Auseinandersetzung zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand.
Okay.
Ich weiß nicht, was die Erste Ordnung ist oder die First Order.
First Order, ja.
Aber du weißt es bestimmt.
Ja, und Genau,
Erin McNamara wird in der zweiten Staffel mehrere Episoden schreiben und da auch im Writers Room sitzen, hier mit ihrer ersten Arbeit für Star Trek. Das geht dem Regisseur der Folge anders, das ist Andrew L. Schmidt, das ist dieser super erfahrene Animator, den die Eggie Mans ebenfalls aus dem Trollhunters-Team mitgebracht haben. Der hat schon All the World's a Stage und Ghost in the Machine gemacht.
Mhm. Okay.
So, und jetzt können wir endlich reinsteigen. Guck mal, 26 Minuten. Wir haben gedacht, wir reden mal ganz kurz irgendwas und dann gehen wir voll in die Folge. 26 Minuten, hat mal wieder super geklappt.
Hat super geklappt. Aber gut, mein Gott, in der Folge passiert ja nicht viel. Da sind wir schnell durch und dann gehen wir noch eine Supernova trinken.
So, finde ich gut, bei Quarks. Wir starten auf der Brücke, beziehungsweise eigentlich in der Brick der Dauntless erstmal, wo die letzte Folge aufgehört hatte.
Ja.
Janeway versucht, sich Gehör zu verschaffen, aber die Wache zitiert nur die Sternflottenvorschrift. Janeway ist krankgeschrieben. Der Sternflottenbefehl 104, Abschnitt C, den kennen wir auch schon. Der wurde in TOS schon mal zitiert, in The Doomsday Machine. Mhm. Da ist Kirk damit krankgeschrieben worden, quasi.
Aber gab's das nicht schon öfter?
Ja, es gab schon öfter Situationen, wo Leute krankgeschrieben worden sind, aber das direkte Zitat auf Sternenplottenbefehl 104, Abschnitt C, habe ich nicht mehr gefunden.
Ah,
sonst.
Okay. Na, ja.
Mhm. Es kann aber natürlich auch sein, dass ihn,
ja.
Genau, ja. Und weiter geht's dann auf der Brücke der Dauntless, wo der ständig schlecht gelaunte Admiral Jellicoe gerade mit Commander Tysis spricht. Jellicoe ist wieder mal genervt.
Ja.
Weil Janeway jetzt angeblich medizinisch unfit ist, aber als er zuletzt mit ihr gesprochen hat, war sie völlig in Ordnung. Und jetzt sitzt sie in der Brick und das passt ihm gar nicht. Und das kann ich ehrlicherweise verstehen, weil ich verstehe nämlich die Gesamtsituation überhaupt nicht. Die sagen, dass Janeway medizinisch unfit ist und schicken sie in die Brick. Warum schicken sie sie nicht ins Quartier und versiegeln das oder sowas?
Ja, oder in die Krankenstation, damit man mal irgendwie, also ich meine, normalerweise würde man dann irgendwie, ne, es gab ja schon irgendwie so einen Gehirnscan, da würde doch mal checken, was ist denn jetzt mit dem Hirn los? Und lustigerweise würde man dann möglicherweise auch feststellen, ach so, Moment mal, es ist ja gar nichts mehr los mit diesem Gehirn. Sorry, also da war irgendwas, jetzt können wir nichts finden. Naja, gut, dann mach mal weiter.
Ja, also sehr, sehr seltsame Vorgehensweise hier von den Leuten auf The Dauntless.
Aber ich finde, die wirken zwischenzeitlich sowieso irgendwie immer mal wieder lost. Weiß auch nicht. Das ist, Janeway hat ja jetzt nicht das perfekte Team zusammengestellt.
Das stimmt. Und als hätte die Dauntless nicht schon genug zu tun mit der Protostar, die mitten in der Föderationsflotte steht, als wäre es ihr Privatparkplatz, will Jellicoe jetzt auf Vorschlag von Essentia selbst die Sache in die Hand nehmen, beziehungsweise er will, dass die Föderation oder die Sternflotte die Sache jetzt selbst in die Hand nimmt. Die Schilde der Protostar sollen runtergeschossen werden und ein Boarding-Team soll rübergehen, um die Kontrolle zu übernehmen. Also er will klare Verhältnisse, typisch Jellicoe, kann man sagen.
Ja.
Wir können jetzt auch mal schon so einen Meta-Kommentar machen. Jellicoe genehmigt ja hier eine Mission, die unweigerlich dazu führen wird, dass das Living Construct die versammelte Sternflotte übernimmt.
Ja. Ne?
Damit sie sich gegenseitig vernichten.
Unwissentlich, so. Ne? Unwissentlich.
Unwissentlich, aber damit setzt er seine Erfolgsgeschichte fort aus Chain of Command. Das kann man schon mal sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Ich bin gespannt, wann er dafür befördert wird.
Wohin? Weg in
den Ruhestand. Genau, wohin? So. Ja. Wir gehen aber zurück auf die Brücke der Protostar. Da sieht's auch nicht rosig aus, weil sie sind halt umzingelt von der Föderationsarmada.
Ja.
Und die Crew kann keinen Funkspruch senden, denn dann würde das Living Construct aktiviert und damit das Ende eingeläutet.
Hm.
Sie wären halt sofort irgendwie der Trigger für den Untergang der ganzen Sternenflotte und das wissen sie. Schieben sie Panik? Nein.
Nö.
Wir sind nicht auf der Dauntless.
Genau. Die sind einigermaßen entspannt. Ich habe mich auch immer wieder gewundert, dass die Stimmung eigentlich ganz gut ist und dass man auch zwischendurch auch immer wieder Zeit hat für andere Dinge.
Ja, Zero hat sofort einen Plan. Ja. Der schafft es nämlich, das Schiff zu hotwiren, also heiß verdrahten quasi,
ja,
um die Steuerung zurückzuerlangen. Außerdem routet Gencom den Saft des gerade unbenutzbaren Protodrives auf die Schilde und damit sind sie auch erstmal wieder so ein bisschen geschützt vor dem möglicherweise gleich kommenden Beschuss.
Wer weiß. Und Rock ist ganz entzückt. Vor allen Dingen von dem Hard Reset oder Hard Zusammenzwirbeln von irgendwelchen Drähten.
Rock findet es total super. Aber dann fängt auch der Beschuss ja im Prinzip an und sie starten Manöver, die jetzt so ein bisschen mehr nach Fast and Furious aussehen. Aber die Protostar schlängelt sich auf jeden Fall durch die Sternenflottenschiffe, die das Feuer auf sie eröffnet haben.
Mhm.
Und ich denke wieder, also erstmal fand ich, dass diese Schlacht vielleicht die schönste der gesamten Kurtzman-Ära war. Die hat mir wirklich gut gefallen.
Ich find sie auch wirklich schön. Also ich fand's auch irgendwie schon, also es sah halt, ich meine, jetzt mussten sie da jetzt keine großen Schiffe animieren, es sah ein bisschen beeindruckender aus als viele andere, die wir so gesehen haben, was vielleicht auch daran liegt, dass animiert ist, ne, und auch diese Kamerafahrten und so, ich fand's auch richtig cool.
Ja, aber es ist halt irgendwie in einem anderen Stil animiert und ich habe am Anfang ja ein bisschen gefremdet mit diesem Stil,
ja,
aber in so einer Schlachtsequenz sieht er für mich dann doch besser aus als zum Beispiel bei Lower Decks.
Ja. Ja, weil es ein bisschen realer aussieht am Ende. Ne?
Ja, also irgendwie schon. Ja. Was allerdings gleich ist wie in Lower Decks und in Discovery, ist, dass wir eine unglaubliche Anzahl von Schiffen haben, die alle aber an Ort und Stelle bleiben und auf ein zahlenmäßig unterlegenes Ziel feuern. Die bewegen sich
ja
alle nicht.
Ja. Und auch nur so ein bisschen so, also es wird ja gleich auch nochmal Thema sein, auch so einfach nur so nacheinander irgendwie. Dann schießt mal eins, dann das andere. So 20 Minuten später kommt mal eins auf die Idee, ach, wir haben ja auch Photonentorpedos. Andere kommen nicht auf die Idee, nicht ein einziges anderes Schiff.
Nein.
Ja. Es ist schon interessant, ja.
Es ist irgendwie seltsam, aber es ist auch tatsächlich ein bisschen eine Fortsetzung von Seavis Parts in Parabellum oder Such Sweet Sorrow Part 2 oder in Lower Decks The Stars at Night. Da waren die Kämpfe ähnlich statisch.
Bitte, alles gut. Hauptsache, dir geht's gut.
Kurz verschluckt hier an Informationen, muss ich sagen.
Ja, wer kennt's nicht?
Wir sehen Schiffe der Sovereign-Klasse, unter anderem die USS Sovereign, die wir übrigens nachher nochmal sehen, wie sie neu ins System kommt.
Okay.
Das Spannende an der Sovereign ist, die trägt vorne das Kennzeichen NCC 73811 auf der Untertassensektion, aber auf den Warp-Gondeln steht NCC 1701E.
Ach was, echt?
Ja. Also, ich weiß nicht, ob die Sovereign jetzt die alten Warp-Gondeln der Enterprise E aufträgt. aber
das wäre ja eigentlich ganz geil, ja.
Scheint auf jeden Fall so zu sein. Und die Sovereign hat keine Impulsantriebe hier. Die sind irgendwie wegrationalisiert worden. Weiß ich nicht warum. Dann haben wir Schiffe der Centaur-Type. Die Centaur kennen wir aus DS9 A Time to Stand. Da hat die Centaur selber ein gekapertes Jem'Hadar-Kriegsschiff ins Dominion-Gebiet verfolgt.
Ja.
Und zu dieser Folge hatte sich ein Produktmanager bei Eagle Moss gemeldet und hat gesagt, guck mal hier, Centaur, das ist genau das Modell, was wir benutzt haben, um unser Modell zu erstellen. Also offensichtlich diese 3D-Nachbildung, die hier benutzt worden ist, ist von Eagle Moss, hat er zumindest behauptet.
Okay.
Keine Ahnung.
Okay, ja, interessant.
Dann sehen wir Schiffe der Akira-Klasse, unter anderem die Bezeichnung USS Thunderchild. Die Thunderchilds kennen wir aus First Contact.
Ja.
Und laut Dave Blass, der Produktionsdesigner von Picard, den wir sehr, sehr häufig zitiert haben,
ja,
war die Thunderchild auch in The Stargazer und Farewell zu sehen, in Picard.
Mhm. So.
Dann sehen wir ein legendäres Schiff. Ist es dir aufgefallen?
Ein legendäres Schiff?
Ja.
War es die Defiant?
Ja.
Also darauf willst du hinaus, ja? War es die Defiant? Defiant?
Ja, okay. Genau. Es war die Defiant.
Es gibt nur ein anderes Schiff in gleicher Bauart, oder wie war das, ne?
Ja, also es ist ein bisschen problematisch, weil die Defiant, die wir hier sehen, hat tatsächlich die NX-74205 wie die Original-Defiant.
Ja.
Die Original-Defiant wurde aber eigentlich in The Changing Face of Evil durch die neue Breen-Waffe zerstört.
Ja.
So. Wir haben das aber in DS9 auch nachher trotzdem nochmal gesehen. In The Dogs of War, in What You Leave Behind. Weil da wiederverwendetes Filmmaterial als Ersatz für die neue Defiant benutzt worden ist.
Okay, ich verstehe. Mhm.
Dementsprechend ist das jetzt das erste Mal, dass wir die Defiant seit What You Leave Behind wieder sehen, die es aber eigentlich gar nicht mehr geben dürfte.
Hm.
Also zumindest nicht in der Registriernummer. Da müssen wir jetzt in Universe irgendeine Erklärung versuchen oder nicht.
Ja, gut. Oder nicht, finde ich auch gut. Ja.
Also die neue Defiant müsste halt NCC 75633 heißen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sie in Picard Staffel 3 hieß. Habe ich nicht mehr am Schirm. Da hing doch auch die Defiant rum, oder?
Ja, stimmt. Ich glaube schon, ja. Weiß ich auch nicht. Ja, ich wollte eh nochmal da reingucken. Ich habe ja irgendwann mal angefangen, Picard zu gucken. Ich muss das irgendwann zu Ende bringen.
Da brauche ich noch was für.
Drogen?
Vielleicht. Zeit vor allen Dingen.
Okay.
Denn Drama plus Zeit ist gleich Comedy. Da versucht die Moral der Crew zu heben und sagt sowas wie, wir werden eines Tages hier in der Sternflotte.
Sternflotte, was sagt er denn?
Was sagt er denn, der liebe Da?
In der Sternenflocke.
Er sagt, wir werden eines Tages in der Sternenflottenakademie darüber lachen.
Ja.
Aber.
Ja, naja. Niemand lacht mit.
Seine Chancen, jemals zur Akademie zu gehen, sind ungefähr so hoch wie die Chancen, von Harry Kim befördert zu werden.
Muss man sagen. Sehen wir den nochmal wieder? Das wäre ja irgendwie ganz witzig, ne?
Vielleicht. Ja. Wer weiß es schon.
Ja.
Ich nicht. Gwyn bemerkt auf jeden Fall, dass Rock Tuck fast das Geheimnis verrät, dass da wegen des Augment-Bands nicht zur Akademie darf.
Ja.
Deswegen unterbricht Gwyn Rock. Weil es nicht der richtige Moment ist, mitten von Phaserfeuer und Todesspirale. So. Na, halt schwierig gerade.
So. Ja, ja.
Wir werden den Moment hier gleich bekommen.
Genau. Ein schöner Moment, ja.
Während die Protostar also um ihr Leben kämpft, sitzt Admiral Janeway immer noch in der Brig, versucht verzweifelt, die Wachoffizierin zu überzeugen, dass die gesamte Sternflotte in Gefahr ist. Die Waffe auf der Protostar könnte ja die Föderation vernichten, sagt sie mehrfach. Und genau hier kriegen wir dann einen herzerwärmenden Moment.
Mhm.
Denn die Wachoffizierin, die sie bewacht, erklärt, dass Janeway sie nicht wiedererkennen wird. Aber vor vielen Jahren war sie eines der telepathischen Brenari-Kinder, die Janeway in der Voyager-Episode Counterpoint gerettet hat.
Aha. Ich könnte mich spontan nicht so richtig erinnern, aber bin gespannt darauf, was du mir zuwerfen kannst.
Also, das war das Devore-Imperium und Janeway hat sich eingemischt, weil diese telepathischen Brenari-Kinder, die waren verfolgt in diesem Imperium. Dann hat Janeway die aufgenommen und dann kamen die Devore-Hunter an und Janeway hat gesagt, nee, die gibt's hier nicht. Also die Brenari-Kinder sind hier nicht.
Die gibt's hier nicht. Oh.
Ja. Genau. Und wegen Janeway haben diese Brenari-Kinder dementsprechend überlebt, weil Telepathie ist bei den Devore verboten. So.
Ah, okay. Mhm.
Und deswegen ist sie heute hier. Und ohne lange zu zögern, lässt Janeway sie frei. Und die Szene zeigt natürlich auch, wie die guten Taten in der Vergangenheit, die kommen irgendwann zurück und helfen einem in den unmöglichsten Situationen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich es ein bisschen bemerkenswert fand, dass sie halt so lange gebraucht hat. Ne? Also Janeway hat ja ein paar Mal versucht, sie, ne? Aber was auch immer passiert ist, dass dann plötzlich, ja, irgendwann war sie ja dann plötzlich soweit. Ne?
Ich habe mir sogar drei Sachen aufgeschrieben. Ich muss ja ein bisschen Wasser in den Wein kippen, ne? Weil so richtig, also first of all, wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob Janeway damals moralisch richtig gehandelt hat.
Ja.
weil sie hat sich halt in dieses Devore-Imperium eingemischt. Beim First Contact.
Ja.
Hat gelogen.
Ja.
Und damit auch noch langfristig die Voyager gefährdet. Ne? Also selbst wenn man irgendwie, selbst wenn man versucht, irgendwie so utilitaristisch da ranzugehen, ist das vielleicht auch nicht so richtig gut, wenn man die Voyager natürlich gefährdet. Aber mit einer Güterabwägung kämen wir da wahrscheinlich zum höheren moralischen Gesetz. Der Humanismus würde ihr irgendwie gebieten, diese telepathische Minderheit zu schützen.
Ja.
Und dafür auch zu lügen. Alles gut. So,
ne? Ja.
Ist aber eine Diskussion, die wir vielleicht irgendwann mal in Counterpoint selber, wenn wir die mal irgendwann besprechen sollten, da können wir sie mal führen. Jetzt gucken wir auf die Situation hier.
Ja.
Es gibt vielleicht einen Präzedenzfall. Erinnerst du dich an den Shorttrack Ask Not?
Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall an den Namen, aber worum ging es denn dann nochmal?
Da testet Pike die Loyalität einer Kadettin, nämlich der Kadettin Tira Sidhu.
Ja.
Intensive Situation. Diese Kadettin ist in irgendwie, also auf jeden Fall kriegt die Pike zugeteilt, sie muss auf den aufpassen. In einem Raum. Der ist gefangen worden. Von den Klingonen überwältigt.
Mhm.
Sidhu soll ihn bewachen.
Mhm.
So. Während der Rest der Crew das Schiff rettet. Pike verlangt von ihr, ihn freizulassen und setzt sie extrem unter Druck, verspricht ihr sogar, sie in die Sternflotte zurückzuversetzen, nachdem sie wegen eines Angriffs auf eine Sternbasis rausgeworfen wurde.
Mhm.
Sidhu bleibt aber standhaft, weil sie gelernt hat, dass Befehl und Disziplin der Sternflotte über allem stehen. Und genau das ist der Test. Am Ende enthüllt Pike, dass das Ganze nur eine Übung war, um ihre Loyalität zu testen.
Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst.
In dem Kontext hätte Pike die Entscheidung der Brenari-Offizierin in Prodigy, Janeway aufgrund persönlicher Dankbarkeit halt freizulassen, schon als problematisch gesehen, glaube ich.
Mhm.
Weil Entscheidung basiert auf Gefühlen, nicht auf Protokoll und Regeln, Risiko für die Sicherheit der gesamten Crew und Mission.
Mhm.
Und Sternflottenbefehle und das Wohl der Crew müssen Vorrang haben, egal wie emotional die Lage ist. So, ich glaube, selbst das lässt sich noch einigermaßen aushebeln. Und zwar damit, dass diese Offizierin hier ja sehr, sehr fein ausgewählt ist von den Autorinnen.
Ja.
Sie ist nämlich Telepathin. Kann also vielleicht erkennen, dass Janeway die Wahrheit sagt.
Mhm.
So.
Braucht aber offensichtlich einen Moment.
So, und das ist natürlich das Dritte. Und da kommt die Kritik dann aus einer ganz anderen Richtung.
Ja.
Wenn sie Telepathin ist, warum lässt die Brenari Janeway dann nicht direkt frei? Weil wir sehen nachher, Janeway kommt später ein paar Sekunden zu spät, um die Annahme dieser Transmission zu verhindern.
Ja. Ja, es wäre richtig gut gewesen. Es ist wirklich, also es sind ja wirklich nur Sekundenbruchteile. Und wenn sie da gewesen wäre, dann, ja, wäre die Nummer sehr anders ausgegangen.
Die Sekunden hat die Brenari ehrlicherweise zu verantworten. Das kann man nicht anders sagen. Ja. So.
Und damit hat sie eigentlich eine scheiß Rolle jetzt am Ende, weil ja. Ne, sie hätte ja eine gute Rolle, ne, oder wollte ja eine ziemlich gute Rolle spielen. So, ne?
Ja. Ja, aber dann muss er halt sofort handeln. Übrigens ist dir die Stimme bekannt vorgekommen von dem Brenari-Fabrich?
Nee.
Das war Bonnie Gordon und die spricht sonst den Computer der Protostar.
Ah, okay. Aber anders.
Ja, natürlich anders.
Mhm.
Wie Major Roddenberry, die hat auch die Laxana Troy anders gesprochen als den Computer.
Klar. Deutlich, würde ich sagen, deutlich.
Ja, wir gehen zurück auf die Protostar. Die Situation ist angespannt, die Schilde halten nicht mehr lange, die Crew weiß, dass ein Enter-Kommando nur noch eine Frage von Minuten ist und sie wollen ja weiterhin offensichtlich kein Enter-Kommando und keinen direkten Kontakt haben.
Mhm.
Weil das wäre böse. Okay, sie erwarten jetzt wirklich ja, dass das Enter-Kommando wahrscheinlich aus dem Diviner besteht. Und dann kann ich schon verstehen, dass sie das nicht haben wollen.
Ja, ja klar. Ja.
Quinn, also,
ja, genau. Danke.
Ja, Quinn geht zum Waffenschrank, um sich auf die bevorstehende Konfrontation vorzubereiten. Aber da folgt ihr und versucht sie zu stoppen. Warum? Weil der glaubt, dass es nicht klug wäre, auf Sternflottenoffiziere zu schießen. Das würde ihre Aufnahme in die Akademie sicherlich nicht unterstützen.
So. Ja. Und man könnte nach wie vor ja auch, wenn er Sternflottenoffiziere erwartet, könnte man mit denen ja durchaus auch ins Gespräch kommen. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative, dass man sagt, stopp, Freunde, kommt mal kurz mit in den Keller.
Sie schließen es irgendwie aus.
Ja.
Warum auch immer. Und als da er das sagt, will Gwyn endlich das aussprechen, was sie schon die ganze Zeit zurückgehalten hat.
Und sagt genau das. Ich will jetzt das aussprechen, was ich schon die ganze Zeit zurückgehalten habe.
Ja. Aber bevor sie es sagen kann, kommt Dahl auf die glorreiche Idee, dass dieser Moment perfekt für einen Kuss wäre.
Auch das formuliert er ja auch so. Ja, wir erinnern uns, draußen ist ein Feuergefecht, ne? Und die Schilde sind gerade dabei zu versagen. Aber gut.
Ja, Dahl hat halt sehr, sehr viele Hollywood-Filme gesehen. Also.
Ah, aber es ist trotzdem irgendwie ein ganz schöner Moment. Und Gwyn braucht ja auch so einen Moment, ne? Also sie überlegt ja, also, ne? Also, was heißt überlegt?
Sie ist perplexed.
Sie ist perplexed und ich habe in dem Moment auch ganz kurz gedacht, so, naja, vielleicht kriegen wir jetzt hier eine Auflösung, eine gegenseitige Zuneigung, aber sie sammelt sich dann und sagt dann sowas wie: Hä, was sollte das denn? Macht aber relativ schnell weiter im.
Ich habe es weiter nicht gefühlt, weil die beide für mich weiterhin auf unterschiedlichen Levels sind. Also Gwyn ist viel reifer, viel verantwortungsvoller und so.
Ja, aber das kann der ja noch werden.
Ja, kann er, aber ist er jetzt nicht. Das ist das Problem.
Ja, ich verstehe schon. Ja.
Ja, also Gwyn ist auf jeden Fall sehr perplex, fragt ihn sofort, was zur Hölle er da tut. Und der entschuldigt sich hektisch und realisiert, dass er die ganze Situation völlig falsch verstanden hat.
Okay, was wolltest du wirklich sagen?
Genau. Das sagt sie dann, ja. Nämlich Sternenflotte wird niemals jemanden wie ihn einen Augment aufnehmen.
Downer, doppelter Downer, ist richtig gut, ja.
Ja, guter Moment für Dahl. Harter Schlag, weil er ja auch jetzt wirklich schon länger davon träumt, ein Teil von Starfleet zu sein.
Ja.
Das ist übrigens auch der Moment, an dem die Schilde der Protostar unter dem ständigen Beschuss endgültig aufgeben.
Ja, aber es gibt so ein paar Momente, wo man irgendwie denkt, okay, jetzt fällt alles zusammen. Und das ist auf jeden Fall einer dieser Momente, wo eigentlich alles zusammenzufallen droht. Aber nicht mit Dahl.
Nicht mit Dahl. Und das finde ich einen richtig guten Moment von Dahl.
Ja,
dass er nämlich mittlerweile so viel Reife bekommen hat, dass er sich davon jetzt nicht komplett niederschlagen lässt, sondern er rafft sich relativ schnell wieder auf und entscheidet, wenn er nicht zur Starfleet kann, dann wird er zumindest dafür sorgen, dass der Rest der Crew diese Chance bekommt.
Und das finde ich richtig groß, genau.
Ja, also richtig guter Moment. Und zeigt auch Charakterentwicklung. Das hätte der vor Folge einigen 1, Folgen noch nicht geschafft.
Ja, vielleicht nicht in Folge 1, aber ja, genau. Mhm.
Ja. Toll. So.
Ja,
während auch. Also auf der Protostar vielleicht ein bisschen Hoffnung wieder aufkeimt, zeigt Ascensia an Bord der Dauntless endlich ihr wahres Gesicht. Sie ist in Wirklichkeit die Vindicator, Mitglied der Vonna Cut, die darauf aus ist, die Föderation zu zerstören. Und das zeigt sie im Transporterraum der Dauntless. Ist ganz schön. Das Boarding-Team merkt dann in dem Moment, wo sie sich enttarnt, oh, she's an Imposter. Aber da war es dann auch schon zu spät.
Ja, ist halt die Frage, ob sie das nicht auch hätte machen können, nachdem sie runtergebeamt sind, oder ob es nicht geschickter gewesen wäre. Aber
nö, sie wollte ja, dass Dreadnought und der Diviner mitkommen können und das ging natürlich nicht mit den anderen beiden.
Na gut, das ist ein Argument, ja, hast du schon recht, ja.
Genau, also sie erledigt das Boarding-Team und Dreadnought den Offizier, der die Transportersteuerung bedient. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, wer sie überhaupt bedient, aber es ist egal. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass Dreadnought den Typen, der die Transportersteuerung macht, mit Kirk Fu niederschlägt.
Ja, stimmt, ja.
Also sie können wirklich sehr, sehr viele Vorteile haben, Vorurteile, die Vonna Cut gegenüber die Föderation, aber die überlegenen Kampfkunsttechniken von James T. Kirk, die werden sie immer adaptieren. Das ist wirklich großartig.
Absolut, finde ich auch richtig gut.
Die drei haben jetzt nur ein Ziel, Plan vollenden, indem sie das Living Construct einsetzen, um die Sternflotte gegeneinander zu hetzen. Wobei der Diviner sagt, naja, ich will aber meine Tochter verschonen.
Ich sag's nur schon mal, ja.
Genau, und Vindicator ist sich da nicht so sicher. Also sie sagt dann halt, ja.
Aber sie ist schon eine von uns, lalalala.
Genau. Und kaum auf der Protostar angekommen, wird es richtig dramatisch. Jetzt passiert sehr, sehr viel parallel. Lass uns das mal irgendwie auseinanderpflücken. Die Vindicator und ihre Crew schaffen es auf jeden Fall, sich Zugang zur Protostar zu verschaffen. Gwyn verschanzt sich mutig auf der Brücke, ist bereit, alles zu tun, um das Schiff zu verteidigen. Und die anderen stellen sich jetzt erstmal denen entgegen. So. Geraten dabei in den Kampf mit Dreadnought. Bleiben wir erstmal da.
Ja.
Der nutzt relativ bald eine Gravitationsmine, um Jankum und Rock komplett lahmzulegen.
Also ich finde es, sie sagen ja, während sie darüber beamen, ne, und alle, die uns in den Weg stellen, die eliminiert ihr. Ich glaube, also ich weiß nicht mehr, wer es zu wem sagt, also was auch immer, aber irgendwer sagt zu
irgendwem. The Vindicator sagt das.
Ja, okay. Und das, was Dreadnought dann da zeigt, ist ein großes Arsenal an Waffen, die eigentlich zu keiner wirklichen Verletzung führen, sondern Leute ja, nur.
Nicht tödliche Waffen.
Genau, also fand ich durchaus bemerkenswert.
Ja, absolut. Ich meine, Jankum hätte es vielleicht erledigen können, wenn Rock noch ein bisschen falscher auf ihn draufgefallen wäre. Aber grundsätzlich. ja, ich finde auch, das lähmt die beiden.
Ja.
Zero erwischt einen Schlag und der kriegt, glaube ich, auch wieder so ein Device ab, ne, was ihn dann irgendwie deaktiviert.
Genau, irgendwie.
Und ja. Dreadnought bedroht der mit seinen Klingen, zieht aber an der Stelle nicht durch.
Ja.
Frage. Hast du das auch so interpretiert, dass Zero kurz davor war, sein Chassis zu öffnen und Dreadnought seinem ungeschützten Antlitz quasi auszusetzen?
Ja, da sagt er auch sowas zu Dread, zu Zero, sowas wie tu es oder.
Oder tu es, genau, irgendwie ja, so. Ja, ja. Ja.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass das sein könnte, wobei er ja eigentlich gesagt hat, oder also sich ja sehr schlecht gefühlt hat beim letzten Mal, dass er sich selber quasi als Waffe eingesetzt hat und ich mir nicht mehr sicher war, ob Zero das nochmal will überhaupt, ne?
Ja, aber unabhängig davon, also das kann ich immer nur verstehen. Das ist eine absolute Verzweiflung, dann machst du es halt nochmal. Und die anderen wissen alle, dass sie irgendwie sich die Augen zuhalten oder weggucken müssen oder sowas. Mhm.
Du willst jetzt aber darauf hinaus, dass Dreadnought eine Maschine ist.
Ja. Mhm. Warum sollte das eine Wirkung haben auf ein völlig künstliches Wesen?
Ja, ist die Frage, wie künstlich Dreadnought ist, ne?
Ja. Ja gut, wir waren in der letzten Folge dabei, wir wissen nicht, was Bewusstsein ist, völlig klar.
Ja.
Und Dreadnought scheint eins zu haben, das ist ja schon mal schön, also zumindest hat er so Anzeichen davon.
Und wenn man eins hat,
zumindest von dem, was wir Bewusstsein nennen würden,
ja,
keine Ahnung.
Wenn man eins hat, dann muss man es doch auch auslöschen können, oder?
Ja, aber ist das nicht
Bullshit?
Nein, ich dachte, dass Medusana irgendwie Hirnschmelze bei biologischen auslösen und nicht, keine Ahnung, Platinenschmelze bei KIs.
Ja, ich hätte es eigentlich auch so verstanden. Ich habe mich auch gewundert. Ich wollte nur irgendwas dagegen halten.
Vielleicht sehen wir es ja irgendwann nochmal, was Medusana denn eigentlich mit. Weil ich meine, das Problem wäre doch auch, könnten Medusana denn überhaupt in so ein Raumschiff fliegen, wenn sie gegenüber KIs auch diese Wirkung hatten, weil wir sehen doch in dieser Rückblicksfolge haben wir doch gesehen, wie Medusana so ein Raumschiff haben.
Und du meinst, jede künstliche Intelligenz auf dem Raumschiff müsste dann auch sofort zum Erliegen kommen.
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja, vielleicht ist da irgendwie was dran.
Naja. Kurz bevor Dahl das Zeitliche segnen muss, kommt Murph ins Spiel. Mhm. Wo war der eigentlich bisher?
Ja,
der hätte doch die ganze Zeit schon irgendwas machen können.
Genau, ich hab auch die ganze Zeit auf ihn gewartet tatsächlich. Ich habe gedacht, so jetzt gleich kommt der Murph-Moment. So, aber wo der so rumhängt, also auch so die ganze Zeit in diesen krassen Anspannungsszenen, ist er ja auch nicht zu sehen, ne?
Ich meine, er hätte ja tatsächlich vor dem Transporterraum oder wo die auch immer angekommen sind, hätte sich ja so querspannen können.
Ja,
das wäre die ganze Sache geritzt gewesen.
Ja.
Ist unkaputtbar und die kommen da nicht durch.
Tja.
Naja, gut. Auf jeden Fall, unser neuer Sicherheitsoffizier vermöbelt und verhöhnt Dreadnought richtig, wird dann aber mit einem Eisstrahl außer Gefecht gesetzt.
Da habe ich mir kurz erstmal Sorgen gemacht. Aber genau, ich habe dann auch später gedacht, das ist offensichtlich Eis oder Vereisung, ne? Weil es sieht ja so ein bisschen so aus, als würde sich da irgendwie so richtig auflösen, ne?
Ja, diese Kristalle angesetzt oder so, ne?
Ja.
Aber denk immer dran, der ist unkaputtbar.
Ja, das
wird mehrfach gesagt.
Ja, ja.
Dell, der die Zeit genutzt hatte, um sich einen Phaser zu greifen, wird mit einem Metallteil an der Wand befestigt. So, und das war der Kampf mit Dreadnought.
Ja.
Dreadnought hat gewonnen und kann jetzt quasi seine Wege gehen. Gehen wir mal auf die Brücke. da geht's nach Abschaltung des Janeway-Hologramms durch die Vindicator Essentia richtig zur Sache.
Mhm.
Erstmal zu dieser Abschaltung.
Mhm.
Um Holo Janeway auszusperren, muss The Vindicator lediglich unter ihrem Pseudonym als Ensign Sicherheitsaufhebung auf einem Schiff erklären, dem sie gar nicht zugeteilt ist.
Ja, ist erstaunlich, ne, was man mit solchen Sternenflottencodes alles so machen kann. Da, ja. Da sollten sie sich mal im Öffentlich-Rechtlichen, was hier so Fähigkeiten der normalen User angeht, so sollten sie sich mal was abschauen.
Ja, oder nicht? Also ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut, wenn jeder alles kann. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt in eine andere Schule gehen würde und sofortigen Zugriff zu den Schulverwaltungsprogrammen hätte, dann wäre das, also wäre es bei mir jetzt nicht so gefährlich. Ich würde wahrscheinlich keinen Unsinn machen. Aber wenn jeder das hätte, I don't know.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also kann man sich auf jeden Fall drüber wundern. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt in ihrer Funktion als so eine Art Schläfer, Spion, wie auch immer, sich vielleicht dann noch irgendwie Vorteile verschafft hat, Wissen rangeschafft hat oder sich hochgelevelt hat heimlich oder was weiß ich.
Aber dann ist schon spannend, dass sie das als Ensign Essentia machen kann. Also dann hätte ich eher gedacht, dass sie vielleicht eine Backdoor haben oder sowas.
Naja, eine Protostar. Würde wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, ne?
Naja. Der Diviner geht zum Living Construct und wird dann von The Vindicator dort festgesetzt.
Mhm.
Ja. Weil die ihm nicht vertraut, dass er wirklich was gegen seine Tochter machen wird. Die stellt sich dann, der Vindicator, und wir bekommen einen epischen Schwertkampf zu sehen.
Yeah.
Ja. Die Klingen der beiden leuchten auf, wird schnell klar, dass die Vindicator Gwyn aus Erfahrung und Grausamkeit überlegen ist. Schafft sogar, Gwyn schafft es, der Vindicator eine tiefe Narbe zu verpassen.
Ja, einmal quer übers Gesicht.
Genau. Das macht The Vindicator noch wütender und ihr Kopf beginnt zu leuchten.
Mhm.
So. Ja, und im Unterdeck ist es, also Diviner kriegt das alles mit, weil irgendwie ist nicht gut gedämmt vom Ton her. Ja, also ihr kriegt alles mit, was da oben gesprochen wird.
Ja.
Und versucht dann irgendwie dringend dieses Deck wieder aufzumachen. Schafft es auch, der unterbrückt das irgendwie. Ja. Überbrückt das irgendwie. Und er ist ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Loyalität zu den Von Arcadt und seiner Liebe zu Gwyn, bis er dann schließlich einbricht. So, er öffnet die Luke und erhält einen Blick auf den Kampf. The Vindicator befiehlt ihm, die Sternflotte zu rufen. Als er aber sieht, dass seine Tochter in Lebensgefahr ist, nutzt er seine telekinetischen Fähigkeiten, um Gwyns Waffe, die ja mal seine eigene war,
ja,
was er auch sagt, in Richtung Vindicator zu schleudern. Aber die ist schneller, fängt das Schwert ab und wirft es direkt in die Brust des Diviners zurück.
Huch!
Gwyn rennt zu ihm und hält ihn tatsächlich in seinen letzten Momenten, die jetzt anbrechen, in ihren Armen. Habe ich nicht so kommen sehen, muss ich sagen.
Habe ich auch nicht so kommen sehen. Hältst du es denn irgendwie, also ne, bevor wir über den Tod sprechen, fandst du den Diviner nachvollziehbar? Weil wir das letzte Mal ja auch so ein bisschen über den Diviner gesprochen haben und seine Motivationen und so. Fandst du das, weil er hat sich ja auch schon mal ganz klar gegen Gwyn entschieden, ne?
Ja, also ich hätte da nachher noch was zu gesagt, ja, in der Sterbeszene, aber ich kann das jetzt auch vorziehen. Wir sollen ja Mitleid mit dem Diviner haben, weil er sich für Gwyn geopfert hat.
Ja.
Aber jetzt muss man mal seinen Track Record sehen. Der hat jahrelang Kindersklavenarbeit auf Tas Lamora betrieben. Der hat Zero benutzt, um die Minen einiger seiner Sklaven, Gehirne,
ja,
einiger seiner Sklaven zu zerstören.
Ja.
Habe ich so ein Minen-Game. Der hat Gwyn im Stich gelassen, um die Protostar in Terra Firma zu verfolgen. Der hat geplant, mit dem Living Construct die Sternflotte zu zerstören. Und exakt in dieser Episode, und das ist schon wieder dasselbe,
ja,
so, er hat in dieser Episode noch mit dem Phaser auf die anderen gefeuert, auf die Kinder.
Ja,
wir haben ihn vor ungefähr 3 Minuten gesehen, wie er auf die feuert. So.
Ja.
Nein, ich habe kein Mitleid mit dem Diviner. Also klar, Mitleid mit allen Leuten, die sterben oder sowas, aber das ist ja eine fiktive Figur. Nein, ich habe kein Mitleid mit dem Diviner, das funktioniert bei mir nicht. Und bei mir funktioniert auch nicht dieses, dieser Turnaround, den er hier übernimmt, nee, nein.
Turnaround.
Wie war es bei dir?
Ich habe so ein bisschen gehadert mit mir. Also ich kaufe dem die Ware. Also ich, wie gesagt, ich finde, wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich finde es irgendwie ganz gut, wenn man Figuren so ein bisschen grau anlegt, ne? Und ich finde es irgendwie auch nachvollziehbar, dass in der Figur halt mehr abgeht als nur Bösigkeit. Wobei ich sowieso nicht so ganz nachvollziehen kann, warum denn überhaupt dieser Plan von den Wronnercut hier so als Ratio Ultima vor sich hergetragen wird, weil das müsste ja, ne, wir haben auch schon drüber geredet, man könnte ja auch irgendwie andere Dinge zu der Lösung, anstatt die Vernichtung der Sternenflotte oder der Föderation. Egal. Lassen wir das mal außen vor. Generell finde ich das ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig krass nachvollziehbar, aber jetzt auch nicht total überraschend. Deswegen, also ich finde, es hat irgendwie reingepasst. Und ja, das mit dem Mitleid, das ist nochmal eine andere Nummer. Die hatte ich jetzt auch nicht so richtig. Das, was ich eher gefühlt habe, ist den Verlust von Gwyn. So, also der Verlust eines Vaters, wobei sie den ja eigentlich auch schon mehrfach verloren hat. Also wir waren ja schon ein paar Mal Zeuge davon, wie sie ihn eigentlich emotional verloren hat. So, ne? Und
ja, weil er sich gegen sie und für die Protostar entschieden hatte. Ja,
genau. Aua, Entschuldigung. Genau, so. Und das heißt, also ich meine, ich keine Ahnung, aber so krass kann der Schmerz vielleicht jetzt am Ende, ja, wahrscheinlich ist er trotzdem, ne, also wenn man sich versucht, irgendwie in diese Figur hineinzuversetzen, vielleicht ist er, aber das ist das, was ich am ehesten noch gefühlt habe, oder was ich noch am authentischsten gefühlt habe, so quasi so dieses Mitfühlen mit Gwyn, dass sie ihren Vater verliert, so.
Ja, und das wird ja auch durchgezogen in den letzten Episoden, und er sagt das ja auch nochmal, bevor sie rüberbeamen, hier, meine Tochter ist eine von uns und sowas, ja. Aber das ist für mich kein Redemption-Arc. Also der Diviner ist jetzt kein guter.
Nein, für mich auch nicht, überhaupt nicht, nee.
So. Und das ist halt das, was bei mir irgendwie nicht funktioniert hat. Aber vielleicht wollten sie es ja auch gar nicht, das kann ja durchaus sein.
Ja.
Dreadnought betritt die Brücke der Protostar, nachdem er die restliche Crew überwältigt hat. Die Stimmung ist angespannt. Und die Vindicator will jetzt ihr finsteres Vorhaben umsetzen und das Living Construct aktivieren. Janeway kann auf der Dauntless das Annehmen des Rufs nicht mehr aufhalten. Das waren die paar Sekunden. Und in Sekundenschnelle breitet sich die Wirkung des Constructs über die gesamte Föderationsflotte aus. So.
Tja.
Wir sehen das darin, dass alle Fenster und Außenlichter rot werden.
Ja, praktischerweise,
Das ist eine ähnliche Optik wie in Lower Decks in The Stars at Night. Da werden die Schiffe der Texas-Klasse auch rot, als ihre unabhängige Steuerung aktiviert wird. Ja. Und die Vindicator macht per Videocom eine Bösewicht-Ansprache, in der sie nochmal ihre Motivation erklärt. Richtet sich direkt an ihre Spezies aus der Zukunft.
Ja.
Starfleet's Destruction is our Salvation.
Immer gut, dass es dann hinterher noch schnell mit erklärt wird, ja.
Ja. Wir sehen dann, wie das Living Construct eine Art Kettenreaktion auslöst. Jedes Schiff nimmt ein anderes unter Beschuss. Dell kann dem Anfang der gegenseitigen Zerstörung erst nur hilflos zuschauen. Aber Rock will das nicht einfach so hinnehmen. Und dann haben wir einen großen Team-Moment. Rock nutzt Jenkins Arm, um mit dem Flammenwerfer daraus Murph zu befreien. Mhm. Murph nimmt Zero das Device ab, mit dem Dreadnought sie ausgeschaltet hatte. Mhm. Und Zero befreit Dell aus seiner Metallteilfalle. Zuletzt deaktiviert Dell noch mit einem gezielten Wurf dieses Metallteils die Gravity Bomb. Und unsere Prodigy sind alle wieder frei.
Mega gut, oder?
Ja, sehr, sehr schön. Genau. Also speaking of Kettenreaktion, die hatten wir hier auch nochmal.
Absolut, genau. Ja, fand ich auch. Aber
es wurde nie ein besserer Team-Moment wirklich inszeniert. Also es war gut. War ein bisschen auf die 12 auch, aber völlig klar, wir brauchten ja alle, um uns gegenseitig zu befreien.
Ja. Ja, schön.
Sie laufen auf die Brücke und konfrontieren The Vindicator. Die entzieht sich aber der Situation. Dreadnought funktioniert als Ein-Mann-Shuttle, mit dem sie sich in den Weltall schießt. Mhm. Und dabei reißt sie ein Loch in die Brückendecke. Aber ein Kraftfeld regelt.
Ja, witziger Moment auch irgendwie. Habe ich auch nicht mitgerechnet, dass Dreadnought das kann, aber gut. Ja.
Jetzt wissen wir auch, warum Dreadnought im Vehicle Replicator repliziert werden konnte. Er ist ein Vehicle. was meinst du, wie weit er fliegen kann?
So weit, wie du ihn wirfst. Ja, eine gute Frage, weil er hat ja eigentlich keinen richtigen Antrieb, ne? Also mehr als Impuls würde ich ihm jetzt nicht zutrauen.
Ja, wahrscheinlich geht er dann irgendein Wrack in der Nähe, oder? Weil es ist ja relevant für den Fortgang der Story.
Ja.
Also wenn die weiterhin im Spiel bleiben hier bei dieser Schlacht oder was da immer jetzt ergibt, dazu habe ich übrigens gleich noch eine Theorie.
Ja.
Ist ja spannend, ob sie noch irgendwie in der näheren Entfernung sind. Das glaubst du aber auch, ne?
Ja, das glaube ich auch. Die sind jetzt nicht raus. Nee, genau.
Ja. Okay. Zu dieser Brücke und dem Loch da drin, wir hatten es ja schon mal diskutiert, wir werden es wieder tun.
Ja.
Diese Brücken in Starfleet-Schiffen sollten irgendwo anders liegen.
Ja, definitiv. Mitten im Schiff, irgendwo versteckt, in der 17. Etage von 40, genau.
Genau. Sie brauchen ja auch kein Fenster. Es ist nicht nötig. Sie gucken sowieso die ganze Zeit auf den Screen.
Absolut. Ja, es ist völlig sinnlos.
Ja. Naja, gut. Der Diviner stirbt und wünscht sich im letzten Moment noch von Gwyn, dass sie Solum wieder vereint. Die weiß eigentlich noch nicht mehr, wo Solum überhaupt ist.
Ach so, ja, gut, dann, ja, schade.
Ja. Die Stichwunde des Diviners erweist sich ja im Prinzip als tödlich.
Mhm.
Praktischerweise scheinen sich Warner Cut nach ihrem Tod in entsprechende Lichtpartikel aufzulösen.
Ja, schöner Effekt auf jeden Fall, rein optisch gesehen.
Ja, und auch kein Müll, genau. Man muss es nicht irgendwie noch groß beerdigen oder sowas.
Ja.
Die gehen einfach wieder in Sternenstaub über.
Das ist schön.
Denn wir alle sind aus Sternenstaub.
Ja. Und werden wieder zu Sternenstaub, ja.
Ja, in unseren Augen war mal Glanz. Zero reaktiviert Janeway und Dell fordert einen Damage Report. Tatsächlich, auf der Protostar normalisiert sich alles wieder.
Ja, lustigerweise, weil, ich meine, draußen müsste ja eigentlich die Hölle abgehen, weil eigentlich die Schiffe sich zerstören. Und wenn ich jetzt an die Szenen denke von dieser Raumstation, ne, die ja auch dieses Virus hatte, also da ging es ja richtig ab. Wenn man da aus dem Fenster guckt, also auf den Screen guckt, finde ich es noch einigermaßen geschmeidig, was da so draußen passiert.
Ja, die Raumstation hat aber ja auch Kanonenwaffen, die sich gegen sich selbst richten konnten. Das hast du damals schon kritisiert und das haben offensichtlich diese Sternflottenschiffe nicht.
Ja, okay. Aber trotzdem ist es so, die schießen ja so ein bisschen so hin.
Ja. Es normalisieren sich ja irgendwie aber auch nur die Hülle, die da wiederhergestellt wird mit dem Kraftfeld und die Schilde. Aber der universale Besetzer fällt dann aus.
Ja.
Und sofort beginnt das Chaos. Die Crewmitglieder haben natürlich plötzlich keine gemeinsame Sprache mehr, um zu kommunizieren. Jeder versucht irgendwie verzweifelt klarzukommen. Aber ohne den Übersetzer fühlt es sich für Dell und die anderen halt tatsächlich an, als wären sie wieder auf Taslamora gefangen.
Ja.
Was Dell dann auch sagt. Es ist ja schon eine bedrückende Stimmung, weil die alle ja so ein kleines Trauma, also was heißt ein kleines Trauma, wahrscheinlich ein großes Trauma von Taslamora haben.
Ja.
Und wenn dann plötzlich eine Situation wieder so ist, so eine Babel-Situation, man versteht sich nicht mehr gegenseitig, dann ist es schon schwierig. Ja,
ja klar, auf jeden Fall. Inklusive dieser traumatisierenden Erinnerung. Ne? Aber gut, es ist jetzt einfach auch wahnsinnig unpraktisch, weil sie sich ja irgendwie gegenseitig verständigen wollen, aber auch irgendwie noch nach draußen verständigen wollen. Also ne, nichts von dem geht jetzt so richtig gerade.
Ungefähr so wie in An Obel for Charon Discovery Staffel 2, Folge 4, als auch der universale Besetzer ausgefallen ist.
Mhm.
Und wir werden gleich mal gucken, wer der Saru dieser Crew hier ist, weil Saru war ja auch der Einzige, der ein paar Sprachen konnte.
Absolut, viele. Er hat Französisch gesprochen, glaube ich, wie war das? Ne? Das war
unter anderem.
Ja.
Auf der Dauntless gibt Janeway erstmal den Befehl, das Schiff zu verlassen, mutmaßlich in Escape-Pods, aber auch auf den Brücken der Sternflottenschiffe herrscht jetzt Verwirrung, weil auch die Offiziere können ihre eigenen Crewmitglieder nicht mehr verstehen. Alle Befehle werden also missverstanden und das Chaos eskaliert. Damit gibt es also keine Evakuierung der Dauntless, zumindest jetzt nicht. Hm. Ja, und dann übernimmt Gwyn die Verantwortung über das Chaos. Während also das Chaos um sie herum tobt, tritt Gwyn vor und übernimmt die Führung. Mhm. Und dank der Erziehung durch ihren Vater, der sie gezwungen hat, viele Sprachen zu lernen, kann sie sich halt auch in mehreren der Sprachen der Crew verständigen. Sie beruhigt also Jankum und Rock in ihren Muttersprachen und schafft es auch ein bisschen Ordnung in die gesamte Crew zu bringen. Und mit ruhiger Stimme und klaren Anweisungen schafft sie eine Atmosphäre, in der alle wieder einen klaren Kopf bekommen. Mhm. Und das ist so ein starker Moment für Gwyn.
Ja, mega.
Die jetzt nicht nur ihre sprachlichen Fähigkeiten zeigt, sondern auch ja ihre Führungsstärke, ihren unglaublichen Charakter. Ich finde, Gwyns Wandel wird hier in dem Moment vervollständigt. Mhm. Vervollständigt. Und das finde ich so bemerkenswert, dass ich es gern kurz analysieren würde. Rein philosophisch gesehen.
Ich find's auch echt cool und ich find auch den Moment stark, wo Dahl dann sagt, so hier bitte, hier ist dein Stuhl-Captain oder so, ne? Also
ja,
ne,
genau.
Das finde, das unterstreicht dann diesen Moment nochmal. Aber bitte, lass uns auf die Metaebene gehen.
Schon mal was von Michel Foucault gehört.
Ja, sicher.
So. Der hat das Konzept des Machtwissenskomplexes erklärt und ich finde, das kann man hier gut anwenden. Foucault sagt, Macht und Wissen sind eng miteinander verwoben. Mhm. Ne? Wissen ist nie neutral, sondern wird oft genutzt, um Machtstrukturen zu stabilisieren und zu reproduzieren. Gleichzeitig eröffnet Wissen aber auch die Möglichkeit, Macht zu hinterfragen und zu subvertieren, also quasi ja zu destabilisieren. Mhm. Ne? Gwyn wurde von ihrem Vater gezielt darin ausgebildet, Sprachen zu lernen, um verschiedene Spezies gegeneinander aufzuwiegeln.
Ja.
Also, um mit Foucault zu sprechen, eine Form von Wissen, die dazu diente, Macht auszuüben. Mhm. So. Weil ihr Vater hat ja gesagt, Sprachen sind ein Instrument der Kontrolle. Wenn man die Kommunikation zwischen verschiedenen Spezies lenkt, kann man ihre Interaktion manipulieren, Konflikte schaffen, Macht sichern. So. Mhm. Und dann durchläuft Gwyn diesen Wandel. Und statt die Sprachen weiter als Werkzeuge der Spaltung zu verwenden, nutzt sie ihr Wissen, um das Gegenteil zu erreichen, die Vereinigung verschiedener Spezies. Und hier setzt Foucaults Konzept der Subversion an. Mhm. Gwyns Wissen, das einst Teil eines Machtmechanismus war, wird jetzt umgedreht. Mhm. Und sie verwendet es, um bestehende Machtstrukturen zu destabilisieren und neu zu formen. Mhm. Also hin zu so einem positiven, verbindenden Zweck.
Das ist schön.
Foucault, ja. Mhm. Foucault würde sagen, das ist eine Art von Widerstand gegen die Macht. So. Gwyn nimmt das Wissen, das ursprünglich für Kontrolle und Herrschaft gedacht war, und kehrt es gegen die eigentlichen Ziele derer, die es ihr beigebracht haben. Also die Fähigkeit, Sprachen zu sprechen, wird ein Mittel für Gemeinschaft und Kooperation anstatt Feindschaft und Spaltung. So. Mhm. Und dementsprechend ist es auch, und jetzt kommen wir mal zu Gwyns eigentlichen Verhältnissen, ist es auch eine persönliche Entwicklung als symbolische Ablehnung der manipulativen Machtstrukturen ihres Vaters. Auch wenn der jetzt tot ist, sie muss ja immer noch sich davon distanzieren, von diesen Machtstrukturen.
Ja, das ist ja das Einzige, was sie eigentlich kennengelernt hat, ne? Und wir wissen ja auch nicht, wie lange sie schon lebt, also in welcher Form sie eigentlich geboren worden ist oder ne? Also ob sie wirklich älter geworden ist, also ob sie mal ein kleines Mädchen war oder ob sie quasi so als Gwyn schon, ne, also auf jeden Fall hat sie ihr Leben lang unter dem Einfluss ihres Vaters gestanden, so viel steht mal fest, ne.
Und jetzt ziehe ich mal ein Fazit.
Ja.
Und das ist schon ein Staffelfazit für Gwyn.
Ja.
Egal, was jetzt noch kommt. Das ist die beste Emanzipationsstory, die wir in Star Trek jemals gesehen haben.
Ja. Also, und ja.
Da schließe ich Seven of Nine mit den Borg ein.
Ja, Seven of Nine ist halt so der erste, das ist auch gerade kurz, wo ich drüber nachgedacht habe, ja. Also ich meine, Seven of Nine hadert halt nicht so sehr mit Idealen quasi. Borg haben ja eigentlich keine Ideale, das heißt, oder mit ideologischem, so, ne. Aber genau, Seven of Nine hat auf jeden Fall deutlich mehr Anpassungsschwierigkeiten.
Und bei Seven of Nine ist es nicht so deutlich, also es ist auch da, ne? Es ist auch da, aber es ist nicht so deutlich, dass sie das wissen, dass sie durch die alten Machtstrukturen erworben hat, für eine radikal andere positive Form von Macht nutzt. Also das passiert, aber es ist nicht so deutlich wie hier bei Gwyn.
Ja.
Dieser hundertprozentige Turn von ihren eigenen Fähigkeiten, die sie durch manipulative Machtstrukturen erworben hat, und radikale Umwendung in Richtung einer positiven Form von Macht, Verständigung, Zusammenarbeit und so weiter. Mhm. Finde ich mega, mega. Und also natürlich muss ein Writer gar nicht so im Kopf haben, irgendwie so eine Metastruktur. Man muss einfach nur eine gute Idee haben, was man hier schreiben möchte. Und das hatten sie.
Ja.
Das finde ich richtig, richtig gut.
Finde ich auch. Ja. Ja, ja, und ne, wir erinnern uns nochmal, dass wir uns hier in dieser Animations-Kinderserie oder Jugendlichen-Serie befinden, ne, von der wir am Anfang gar nicht so genau wussten, was, ob wir die jetzt so richtig anpacken sollen oder nicht. Und ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, was uns hier gezeigt wird, ja.
Ja, also ich meine, das ist ja sowieso, es heißt ja nicht, dadurch, dass irgendwas für Jugendliche oder Kinder gemacht ist, muss es ja nicht dumm sein.
Nee.
Ne, und auch nicht dumm geschrieben. Das ist Prodigy auch. Also wir merken ja an, wenn es irgendwie doof ist. Wir hatten auch in dieser Folge schon ein paar Situationen, wo wir denken, ja, das ist jetzt ein bisschen konstruiert. So. Aber
die haben wir in jeder anderen Star Trek Serie halt auch so, ne?
Genau, und, exakt.
Da sind die Momente, die dann entstehen, vielleicht dann nicht immer so der Gegenpol. Ne?
Also, das ist ja auch das, was du immer sagst. Wenn wir in der Intensität, in der wir gerade irgendwas besprechen, wenn wir da DS9 und TNG besprechen würden, dann würden die Folgen auch oft fürchterlich zerrissen werden müssen.
Ja, ich fürchte auch, genau. Ja.
Und gleichzeitig kann man eben ganz, ganz viele tolle Sachen daran finden, genau wie man hier eben solche tolle Sachen finden kann. Das ist wirklich, wirklich toll. Ja.
Absolut.
So. Weg von dieser wunderschönen Szene. Wir gehen zu Janeway. Die meldet sich bei der Protostar und statuiert nochmal die Lage. Alle Starfleet-Schiffe zerstören sich gegenseitig. Dal erkennt die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage, weil das Living Construct wirklich die gesamte Flotte zerstört und niemand etwas dagegen tun kann.
Ja.
Aber plötzlich hat Dal eine Idee. Das Construct befällt ja nur Sternenflottenschiffe. Warum also nicht Sternenflottenschiffe um Hilfe bitten?
Kein doofer Gedanke eigentlich.
Kein doofer Gedanke. Er schlägt das vor, die Crew stimmt zu, ist halt auch die einzige Hoffnung, also was will man machen. Ne? Ja. Und Gwyn übernimmt einmal mehr die Verantwortung, eine Nachricht zu senden und sie richtet einen Notruf an alle Schiffe in der Nähe und erklärt die Situation. Dann meldet sich eine klingonische Captain und auch hier kann Gwyn wieder tatsächlich ihre Fähigkeiten nutzen, weil sie halt klingonisch spricht. Auch wenn der Universal Translator, glaube ich, langsam auch wieder funktioniert. Ich weiß, ich habe den Moment verpasst, an dem er wieder funktioniert, aber es ist egal. So,
ja, ne,
weil Gwyn kann auch klingonisch.
Genau, in dem Moment noch nicht. Das wird nachher thematisiert. Also Jankom fängt dann plötzlich wieder an zu reden und dann wird so nebenher bemerkt, oh, guck mal, ich verstehe dich wieder. So. Okay. Aber das dauert noch. Es geht ja einmal nochmal zurück. Also wir haben ja auch noch die Lost in Translation Szene. Oder hatten wir die schon? Auf der Dauntless?
Auf der Dauntless? Doch, die hatten wir schon.
Alles klar, okay.
Es war ja auch nur ein Satz, weil Janeway befiehlt, dass die Dauntless verlassen werden soll und dann antwortet Tysis auf Andorianisch.
Ach so, ja, genau. Mhm.
So, die klingonische Captain meldet sich, hat übrigens auch wieder eine interessante Stimme, Captain Trij.
Mhm.
Die Stimme stammt von einer MAD-TV-Mitarbeiterin, nämlich Deborah Wilson. Die hat schon ein paar Hintergrundstimmen für Prodigy gemacht. Und ihre erste Star Trek-Rolle war die Stimme von Captain Lisa Cusack in der DS9-Folge The Sound of Her Voice.
Okay.
Also die hat in den 90ern für DS9 gesprochen. Finde ich wirklich cool.
Das ist krass, ja.
Ja. So. Aber Trish, also deren Wappen scheint auf jeden Fall eine Nachbildung von Grilkas Wappen in The House of Quark zu sein. Die ist natürlich erstmal nicht so richtig begeistert. Was wollt ihr, Föderation?
Ja. Hm,
so. Und Gwyn versucht, Captain Trish zu überzeugen, indem sie an die gemeinsamen Ideale und die Bedeutung der Föderation appelliert. Betont dann, dass die Föderation ein Ort ist, der alle Spezies willkommen heißt, unabhängig von ihren Unterschieden. Föderation Hoffnung auf Akzeptanz und Zusammenhalt bietet, und mit der Föderation würden diese Hoffnungen auch sterben. Und dann fordert sie Trish und andere Nicht-Föderationsschiffe auf, sich zu erinnern, wie die Föderation ihnen geholfen hat, und sie darum zu bitten, jetzt ihre Unterstützung zurückzugeben und die Föderation vor der Selbstzerstörung zu retten.
Große Ansprache.
Ja.
Eine Szene nach der anderen liefert sie hier, ne?
Ja. Beim ersten, ja. Also es hat ja im Prinzip zwei Teile, diese Botschaft. Ne?
Ja.
Erst, wir stellen die Werte der Föderation dar, und dann, denkt bitte dran, dass die Föderation euch auch mal geholfen hat.
Mhm.
Auf das, die Föderation hat euch auch mal geholfen, können wir gleich noch eingehen. Bei die Werte der Föderation sind so wichtig, die würden sterben, wenn die Föderation untergeht, habe ich mir gedacht, ja, aber juckt das die Klingonen?
Ich habe ehrlich gesagt auch kurz drüber nachgedacht. Aber es ist halt so die Frage, ne? Ich meine, wir sind ja hier nach Kitomer und so, ne? Das heißt, vielleicht sind die Klingonen mittlerweile auch schon daran gewöhnt und an die Vorteile gewöhnt, die die Föderation irgendwie mit sich bringt, und sind vielleicht diplomatischer, als man so denken mag. Also ich würde sagen, es juckt wahrscheinlich nach wie vor nicht alle Klingonen, aber vielleicht einige.
Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die Klingonen sind wirklich nicht die, die sagen, ach so, die Werte von Akzeptanz und Zusammenhalt. Ja gut, also wenn die sterben, das wollen wir nicht, dann müssen wir die Föderation doch retten irgendwie. Also Zusammenhalt vielleicht, aber nur innerhalb der klingonischen Spezies. Hm. Naja.
Aber sie sind ja immer ein Mitglied der Föderation.
Sind sie zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht.
Sind sie noch nicht? Okay. Was macht dann Worf auf einer Brücke?
Ja, aber Worf ist doch ein Sonderfall, oder?
Weil er von Menschen großgezogen worden ist.
Weil er sich auf der Sternflottenakademie beworben hat und damit sich entehrt hat, auch zwischenzeitlich, oder?
Das stimmt, ja. Ja, da hast du recht.
Ich frage mal gerade Memory Alpha.
Ihr wisst es wahrscheinlich schon alle. Und
mit Kitomer herrscht ein formeller Frieden.
Ja.
Es gibt militärische Zusammenarbeit, etwa im Dominion-Krieg.
Mhm.
Aber die Klingonen treten nicht der Föderation bei.
Okay.
Dann sind sie eventuell nie beigetreten.
Das könnte sein, ja. As far as we know.
As far as we know, ja. Gucken wir mal. Wir werden ja irgendwann Starfleet Academy sehen, da werden wir hoffentlich auch irgendwann mal wieder Klingonen sehen.
Na, immerhin sehen wir hier mal wieder Klingonen. Ich habe schon gedacht, ach ja, guck mal, wie lange ist her, jetzt gibt's hier nochmal welche.
Ja, aber in dem Zeitalter und mit Lower Decks und sowas haben wir sie ja öfter gesehen.
Ja, stimmt.
Ja. Okay, dann gucken wir mal auf die zweite Nachricht, nämlich dieses, denkt dran, die Föderation hat euch schon mal geholfen und jetzt gibt die Unterstützung zurück.
Mhm.
Auf wen könnte das denn zutreffen? Auf welche Spezies?
Ach so, du redest jetzt auch wieder direkt über die Klingonen.
Ich würde ja sagen, auf die Klingonen könnte es zutreffen.
Man hat die Föderation den Klingonen geholfen.
In Undiscovered Country.
Stimmt.
Als Praxis explodiert ist.
Ja.
Und die Heimatwelt diese Energiekrise hatte.
Ja, das stimmt.
So. Also da würde ich sagen, die Klingonen sind safe. Die sind schon mal denen ist schon mal von der Föderation geholfen worden. Wer noch?
Bajorana,
würde ich auch sagen. Hm. So. Also, das ist die Handlung von DS9.
Richtig.
Okay, also Bajorana könnten auch zur Hilfe kommen unter diese Voraussetzung. Würde uns aber wahrscheinlich nicht so richtig viel bringen, weil wie groß ist die bajoranische Flotte schon?
Also ja, keine Ahnung.
5 Schiffe, die gerade irgendwo im Gamma-Quadrant sind.
Aber die können Untergrund.
Das stimmt. Also, ja.
Ansonsten, ja gut, ich meine, irgendwie zwischen den Vulkaniern gibt es auch so ein Geben und Nehmen irgendwie. Aber ob die jetzt sagen würden, die Föderation hat uns mal bei irgendwas wirklich geholfen.
Entschuldigung, wen hast du gesagt?
Vulkanier? Ja.
Naja, die sind aber doch in der Föderation.
Ja. Ach so, ja stimmt, wir sind außerhalb der Föderation. Ja.
Ich habe noch an die Cardassianer gedacht.
Ach ja?
Ja, in The Wounded bei TNG wurde ja ein Waffenstillstand mit den Cardassianern geschlossen und später hat die Föderation geholfen, die Cardassianische Union nach dem Dominionkrieg wieder aufzubauen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Cardassianer nicht mehr so richtig zu den Feinden der Föderation gehören.
Okay. Mhm.
So, und dann bin ich auf eine andere Idee gekommen und das spekuliert vielleicht ein bisschen über die letzte Folge. Ich habe dann nämlich drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich mit den Romulanern?
Mhm.
Weil wir sind ja auch gar nicht so weit von den Romulanern weg, das dürfen wir nicht vergessen. Ne?
Ja.
Wir waren ja irgendwo da an der neutralen Zone.
Das sind nicht weit, eigentlich sind wir nicht weit geflogen zwischenzeitlich, ne?
So, die Romulaner sollten eigentlich gerade ziemlich beschäftigt sein. Ne?
Ja.
Aber sie sollten ja auch dankbar sein gegenüber der Föderation, denn wir sind mitten in der Evakuierungsphase wegen ihrer Supernova.
Sind wir das wirklich, ist die Frage.
Zeitlich sind wir das.
Ja, okay.
Das haben wir in Picard erklärt bekommen.
Mhm.
So. Und jetzt denke ich drüber nach, naja, diese Folge heißt ja auch Supernova.
Ja. Stimmt, warum heißt sie eigentlich Supernova? Ja.
Und dann habe ich überlegt, könnte diese Supernova in der nächsten Folge noch eine Rolle spielen? Das hatten wir ja schon mal spekuliert.
Ja.
Und jetzt, so wie es hier gerade aussieht, ne, am Ende dieser Folge, da sind wir noch nicht, aber schon mal vorspekulieren.
Mhm.
Vielleicht sorgt die Supernova ja auch für einen Blackout. So eine Art natürlicher EMP. Und das habe ich recherchiert.
Ohne zu wissen, ob es irgendeine Bewandtnis hat. Vielen Dank.
Ja. Eine Supernova könnte theoretisch ein gigantisches EMP sein.
Ja.
Also EMP, elektromagnetischer Impuls, ne?
Ja. Legt alle elektronischen Devices quasi lahm im Umfeld, so, ne?
Genau. Und könnte damit auch Raumschiffe deaktivieren. Mhm. Supernovae setzen nämlich enorme Mengen an Strahlung und Energie frei, darunter auch hochenergetische Protonen und geladene Teilchen, die ähnliche Effekte wie ein EMP haben könnten.
Mhm.
In der Realität würde so ein starker Ausstoß an Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, allen anderen hochenergetischen Teilchen eine Schockwelle erzeugen, die alles in ihrer Nähe treffen könnte. Und diese Strahlung würde magnetische Felder und elektrische Systeme erheblich stören, alle elektronischen Geräte in der Umgebung massiv beeinträchtigen. Was vergleichbar wäre mit einem EMP. So, Einschränkung. Natürlich müsste ein elektronisches Device in der Nähe der Supernova sein, um diesen Effekt zu spüren, weil die Wellen über und Strahlung über große Distanzen in der Regel zerstreut werden.
Mhm.
So. Aber wir sind ja gar nicht so weit weg.
Das stimmt.
Von der Sonne.
Mhm.
Das heißt, eventuell wäre es ja denkbar, dass die Flotte im Prodigy durch so eine solche Störung getroffen werden könnte, wenn die Supernova im romulanischen Imperium nah genug dran ist und diese starken elektromagnetischen Störungen auslöst. Und das wäre ja die Lösung, um überhaupt nochmal aus dieser Situation rauszukommen, in der sie gerade sind. Weil dann könnten sie eigentlich versuchen, irgendwie dieses Living Construct auszuschalten.
Ja.
Weil dann funktioniert nichts mehr anderes. Vielleicht schaltet die Supernova sogar das Living Construct aus.
Ja, absolut. Ja. Weil im Moment ist es ja eine sehr aussichtslose Situation, in der wir uns befinden. Ne? Also,
ja.
Also vor allen Dingen, wir haben es ja noch nicht komplett auserzählt, ne? Vor allen Dingen auch dadurch, dass es ja dann gleich noch zu dieser gigantischen Falle wird, wo alle anderen Föderationsraumschiffe früher oder später dann wohl offensichtlich auch auftauchen. Das heißt, wir sind schon jetzt hier in Richtung Cliffhanger, bewegen wir uns schon auf eine sehr aussichtslose Situation hin. Wobei man sagen muss, dass Cliffhanger immer aussichtslose Situationen provozieren. Ne? Und dann ist es gerne mal so, dass in den ersten 3 Minuten der nächsten Folge das plötzlich dann alles anders aussieht. Aber ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen. Und die Theorie, die du mir gerade geliefert hast, die ist auf jeden Fall eine, mit der ich es mir vorstellen könnte. Das wäre natürlich, Und sie hätten halt was kanonisiert, was halt ein großes Ding ist irgendwie. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es Spaß machen würde, dass ich irgendwie was von Picard zu nehmen und das einfach jetzt hier mal festzuzogen.
Wobei man ja sagen muss, die Supernova ist ja gar nicht aus Picard, ne, ursprünglich.
Ja.
Die ist ja aus dem Reboot-Film.
Das stimmt, ja. Und ja, aber aus dem Teil der Kanon ist.
Genau, aus dem Teil der Kanon ist, genau. weil die Supernova passiert, reist, wie heißt der? Rom? Nee. Nero. Nero.
Ja.
Ich wusste irgendwas mit Rom. Reist Nero in die Vergangenheit und schafft die neue Zeitlinie.
Ja.
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, weil ich weiß auch noch immer nicht, warum diese Folge Supernova heißt.
Ja, also stand jetzt völlig unklar, ne?
Ja. Ja, man kann es irgendwie, keine Ahnung, mit Transfer oder sowas, das ist die große Explosion von allem. So, da kann man irgendwie das so übertragen, aber wäre schon passender, wenn es wirklich eine Supernova in dieser Doppelfolge geben würde.
Ja, das stimmt.
Mal sehen. Ich hoffe, dass du die nächste Folge beginnst mit Wie gern hast du recht.
Aber wir müssen erstmal diese Folge zu einem Ende bringen.
Das stimmt so. Also es wirkt erstmal so, als hätte Gwyns Ansprache nichts gebracht. Aber ja. Dann kurz bevor Torpedos die Dauntless treffen, wendet sich das Blatt. Eine Flotte von Verbündeten kommt der Sternflotte zu Hilfe. Darunter, jetzt muss ich ein bisschen aufzählen, Captain Trishs klingonischer Bird of Prey.
Mhm.
Den hatten wir quasi genauso im Kobayashi Maru Programm gesehen, das der gespielt hat. Ne?
Mhm.
Vielleicht ist das auch der Bird of Prey Klasse 5, der in der vorigen Woche auf der Konsole der Dauntless erwähnt wurde, als der die Protostar bezeichnet worden ist. Wissen wir nicht.
Mhm.
Dann Schiffe der vulkanischen Surok-Klasse. Klingt allerdings so, als ob Jenkin Pock Surok-Klasse sagt, aber
vielleicht funktioniert der Translator noch nicht ganz.
Maybe. Handelsschiff der Gorn.
Schön.
Mit demselben CGI-Modell offensichtlich, das für die überarbeitete Version von Arena genutzt worden ist.
Mhm.
Also bei Arena konnte das Schiff Phaser abfeuern, die seine Eier in andere Raumschiffe implantierten.
Milk.
Naja, das sind halt die Gorn.
Ja.
Dann ein petarianischer Massengutfrachter.
Mhm.
Wer hat denn für die Petarianer auf einem Frachter gearbeitet?
Riker. Nein.
Cassidy Yates.
Ach so, guck mal einer an.
Ja. Genau, die war auf der SS Xhosa unterwegs und das war ein Kreuzer der Antares-Klasse und in Family Business wurde gesagt, dass sie für die Petarianer arbeitet.
Mhm. Guck.
So, und dann ist Jenkem noch sehr, sehr aufgeregt, weil er sieht ein Schiff der Ferengi Decora-Klasse. Ich weiß nicht genau, warum er so aufgeregt ist, weil das ist eines der wenigen Schiffe, die er schon mal gesehen hat, nämlich in der Folge First Contact, wo wir Dals vermeintliche Ziehmutter kennenlernen.
Ja.
Die Ferengi-Dame.
Ja.
So, dann wird es nicht ausgesprochen, aber wir sehen auch mehrere Tellaritenkreuze. Da hätte der Jenkem noch ein bisschen mehr ausflippen können, aber das hat er nicht gemacht.
Ja.
Bei denen wird vermutlich das Modell von Jenkins Schlafschiff aus Preludes wiederverwendet. Aber gut, die Telleriten und die Vulkanier sind ja Verbündete.
Mhm. Ne?
Eigentlich doch irgendwie auch Teil von Starfleet. Das ist immer komisch, dass sie eine eigene Flotte haben, aber anyway.
Mhm.
Gucken wir uns lieber mal noch kurz Ferengi und Gorn an. Was haben die für eine Motivation zu helfen hier?
Bei den Gorn bin ich mir relativ unsicher, ehrlich gesagt.
Dann gehen wir erstmal kurz auf die Ferengi.
Okay. Ja gut, bei den Ferengi bin ich mir auch einigermaßen unsicher, aber da könnte man jetzt noch irgendwie argumentieren mit, wenn es die Föderation nicht mehr gibt, dann gibt es halt einen großen Batzen nicht mehr, mit dem man Handel treiben könnte. Das heißt, aus finanziellem Interesse ist schon ganz gut, wenn es die Föderation gibt. Ne?
Ja, und großer Nagus ist gerade wer?
Rom.
Ja.
Ja gut, der hat natürlich auch ein Herz für die Föderation.
Ja.
Und
für die gearbeitet hat.
Genau,
und
ja. Ich weiß gar nicht, hört man irgendwann mal auf, dann Sternflottenoffizier zu sein, wenn man, weiß ich nicht.
War er doch nicht.
Na, war er nicht?
Nee, er hat nur für die Sternflotte gearbeitet auf DS9. Nock war der erste Ferengi.
Ach ja, richtig. Ja, du hast recht. Ja, klar. Der hatte nur immer so Lookalike-Uniformen an, ne? Die sahen ja, so ähnlich aus, aber waren irgendwie, hatten ja auch andere Farben und so. Ja,
genau. Also Ferengi kann ich mir schon vorstellen, dass die mit Rome auch so eine relativ gute Verbindung irgendwie zur Föderation haben.
Ja.
Gorn. Die Sache ist ein bisschen komplizierter bei den Gorn.
Ja.
Und wir müssen uns im Prinzip auf die Arena-Folge bei TOS konzentrieren, weil die ist nach Strange New Worlds, deswegen können wir Strange New Worlds eigentlich ignorieren. In der Arena-Folge gibt es ja diesen Kampf zwischen Kirk
ja,
und dem Gorn.
Ja. Ja.
Wie endet diese Episode?
Ich weiß auf jeden Fall, dass, ein Shirt zu Bruch geht.
Natürlich. Aber wenn wir das mal weit ausdehnen, dann ist es schon sowas wie ein Akt des Friedens, wie diese Episode endet.
Okay.
Kirk verschont den Gorn, weil er zeigen will, dass die Föderation bereit ist, Brücken zu schlagen, anstatt Konflikte bis zum bitteren Ende auszutragen.
Wow.
Und das könnte ja als eine Art Hilfe gewertet werden, denn Frieden ist ja irgendwie auch eine Form von Hilfe, oder?
Ja. Ja. Ja.
Ja, vielleicht ein bisschen konstruiert. Aber zumindest vielleicht kein offener Krieg mehr.
Ja,
das wollten ja auch die Aliens da verhindern, die den Gorn-Captain und Kirk da auf den Arena-Planeten geschickt haben.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist es auch einfach im Interesse der Gorn, wenn irgendwie eine stabile Macht im Quadranten unterwegs ist. Braucht man sich mit denen nicht rumschlagen oder so.
Ja, meinst du?
Ja, weiß
ich auch nicht. Dass das in deren Interesse wäre?
Vielleicht auch nicht. Nach dem, was wir in Strange New Worlds über die Gorn und die Besiedlung von Planeten gelernt haben, eigentlich nicht, ne?
Die dürfen sich auch weiterentwickeln, ne? Ist ja jetzt hier irgendwie 150 Jahre später, ne?
Ja, klar. Ja. Sie haben sich auch weiterentwickelt. Sie sind behäbiger, größer und.
Ja, das war aber nur 9 Jahre später.
Stimmt.
Ja. Die Schiffe setzen sich auf jeden Fall in die Schusslinie und halten damit vorübergehend die Selbstzerstörung der Sternflotte auf. Aber die Freude währt nicht lange, denn gerade als die ersten alliierten Schiffe eintreffen und gewisse Hoffnung auf Rettung aufkommt, beginnt eine neue Welle von Sternflottenschiffen in das Kampfgebiet zu springen. Angefangen wieder mit einer Sovereign, wie wir sie auch am Anfang schon gesehen haben. Mhm. Und warum? Die Crew realisiert die schreckliche Wahrheit. Jedes infizierte Sternflottenschiff sendet ein automatisches SOS, das immer mehr Schiffe in die Schlacht lockt. Und diese Schiffe werden sofort infiziert. Es ist also ein Teufelskreis. Je mehr Schiffe eintreffen, desto mehr werden infiziert und desto mehr Schiffe folgen. Du kannst natürlich auch jetzt nicht irgendwie eine Riesenbotschaft über Subraum schicken oder sowas. Ey Leute, geht gerade nicht. Kommt bitte nicht.
Ja.
Weil da wäre ja auch wieder das Virus drin.
Ja, jetzt haben sie das gleiche Problem wie die Protostar alleine. Nur jetzt sind es halt, 150 Schiffe oder so.
Richtig. Und die Situation sieht ziemlich aussichtslos aus.
Ja.
Dieser enorme Verlust an Menschenleben und Schiffen, der könnte natürlich für den Kanon auch wirklich noch genutzt werden, weil wir ja immer noch so ein bisschen die Frage haben, warum sich die Föderation nach dem Synth-Angriff auf den Mars in Picard dann aus den romulanischen Evakuierungsbemühungen zurückziehen musste.
Stimmt.
Weil erstmal war das ja, also ja, das war schlimm, ne? Katastrophe, irgendwie so eine Art 9-11 für die Föderation. Mhm. Ne? Aber es war jetzt halt auch nur diese Werft auf dem Mars.
Ja. Also das als Argument zu nehmen, zu sagen, wir müssen jetzt hier aufhören, ein Volk zu evakuieren, ist vielleicht ein bisschen dünner. Und du meinst jetzt irgendwie, hier könnte man erklären, warum die Sternflotte geschwächt war und dann da einfach nicht mehr weiter. Vielleicht war, weil sie einfach keine Schiffe mehr hatte oder so. Ne?
Genau. Also sie war geschwächt und dann ist sie noch mehr geschwächt worden.
Ja. Könnte man quasi rückwirkend Picard noch ein bisschen aufwerten, ja.
Den Short Track muss man für mich nicht aufwerten. Der Short Track war nah an der Perfektion für mich. Tja, so. Damit geht diese Folge zu Ende.
Yo.
Und? Wie fandst du sie?
Ich fand sie gut. Ich fand sie gut, weil sie das geliefert hat, was sie liefern sollte, nämlich irgendwie ein großes Spektakel, das finde ich aber auch echt ganz gut inszeniert. Ich bin ähnlich wie du ja nicht so der große Freund von den ganz großen Action-Folgen. Mhm. Ich finde, das hielt sich hier noch irgendwie in Grenzen. Wir hatten ein paar Twists, die ich nicht so hab kommen sehen, dass der Diviner am Ende stirbt zum Beispiel. Ne? Und wir hatten einfach diese großen Szenen mit Gwyn, die mich über vieles hinweggetragen haben, was man noch so sehen konnte. Also Ich finde, das war eine, so eine große Popcorn-Folge und jetzt in Verbindung mit der nächsten wahrscheinlich auch einfach ein schönes kleines Movie-Event, die hoffentlich ja ähnlich gut wird. Und auch was die Spannung angeht, also da geht's ja dann in solchen Folgen irgendwie drum, ne, dass die Spannung gehalten wird, hat das bei mir ehrlich gesagt ganz gut funktioniert. So, ne, wir sind ja so von einer Katastrophe in die nächste gestolpert und immer dann, wenn man gerade gedacht hat, okay, jetzt kann sie es vielleicht doch noch hinbekommen oder jetzt reißen sie es Ruder rum und jetzt ist Janeway frei oder was auch immer, ne? Kam dann halt irgendwie die nächste Katastrophe. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich fand die Folge gut.
Ich auch. Ich würde sogar sagen, sehr gut. Ich hatte so ein paar Momente, die wir auch angesprochen haben, wo ich wieder gedacht habe, oh, das ist noch ein bisschen zu konstruiert. Aber grundsätzlich gefällt mir hier, dass man hier eine Actionfolge inszeniert, die spannend ist, die super aussieht. Das haben wir ja schon mal angemerkt. Und die sehr, sehr viel kurzweilige Action hat, aber gleichzeitig auch diese großartigen Momente, vor allen Dingen um Gwyn, aber auch auch die Ansprache der Vindicator oder sowas, ja, das war jetzt nochmal ein bisschen Bösewicht-Gelaber, aber im Endeffekt finde ich, hat das gut funktioniert bei mir. Aber vor allen Dingen natürlich die Auflösung von dem Gwyn-Charakter-Arc, wo ich wirklich denke, das haben sie richtig gut geschrieben. Das ist richtig rund, richtig gut rund geschrieben irgendwie.
Und es ist, finde ich halt, ne, also wie gesagt, wir haben ja die zweite Folge nicht gesehen, aber ich finde, es ist halt irgendwie qualitativ wirklich ein hochwertiges Finale. So. Und wir haben ja jetzt auch einige Finale von Serien oder Staffeln gesehen, die nicht immer so gut funktioniert haben. Also bis hierhin, finde ich, ist das alles irgendwie, ja klar gibt es so ein paar Fragezeichen, aber es ist irgendwie alles schlüssig aufgelöst und auch so in einer hohen Qualität. Und das braucht sich nicht zu verstecken hinter Finalen wie Picard zum Beispiel.
Ja, einmal hatte ich ein kurzes Gefühl wie bei Picard in der dritten Staffel, dass ich gedacht habe, oh Leute, macht bitte nicht zu viel kaputt hier gerade.
Ja. Aber bei Picard hat es mehr wehgetan. Ich weiß auch nicht genau warum, aber da hatte ich ein bisschen mehr Sorge, dass sie wirklich mehr kaputt trampeln.
Naja, bei Picard war es zwischenzeitlich so, dass sie, glaube ich, alle jungen Offiziere der Föderation oder sowas verborgifiziert hatten. Da habe ich wirklich gedacht, ey Leute, ihr zerstört gerade das gesamte Star Trek Universum für einen Fanfilm.
Ja.
Entschuldigung, ich habe es gesagt, aber das ist nicht gut.
Ja.
Das kann man bitte wieder relativieren, weil so...
So war es ja auch dann nicht, ja.
Nein, genau. Das ist ja auch wieder anders geworden. Anyway, hier hatte ich auch zwischenzeitlich das Gefühl, oh, ihr macht mir gerade zu viel Flotte kaputt und irgendwie bringt ihr uns in eine unlösbare Situation.
Aber sie machen ja gar nicht so viel. Also nach wie vor schießen diese Schiffe ja die ganze Zeit aufeinander und irgendwie gibt es Explosionen, aber ich habe noch kein Schiff gesehen, das wirklich komplett untergegangen ist.
Das stimmt, ja. Müssen wir mal gucken, was noch passiert.
Ja.
Dafür können wir uns ja bald die nächste Folge angucken.
Das können wir. Sobald wir hier das Dingsbums hier beendet haben. Ne?
Ja, dann sag doch endlich Schluss.
Es reicht jetzt. Schluss mit dem
Gelaber. Ich will jetzt die letzte Folge gucken.
Ja, ich hätte schon auch Bock. Das Problem ist halt, es ist schon spät. Ne? Also,
ja, 23:37.
Ja, kann man noch schnell so eine Folge Prodigy gucken. Ne?
Eben, genau.
Also wir haben was vor, Freunde. Was ihr macht, ist uns ein bisschen egal. Wir würden uns aber freuen, wenn ihr wiederkommt. Jetzt, ne, wenn wir dann diese nächste Folge besprochen haben, nachdem wir die gesehen haben, weil das werden wir, also nicht besprochen haben, sondern besprechen werden natürlich, besprochen. Wenn ihr wiederkommt, wenn wir sie besprochen haben, dann ist zu spät. Egal.
Wir lesen jedes Feedback, wollte ich nochmal sagen.
Ja.
Wir können hier gerade nicht aufs Feedback eingehen, aber weil jetzt gerade habt ihr Folge, weiß ich gar nicht, gesehen.
Und die war bestimmt richtig, ja.
Genau, 16 habt ihr gerade gesehen. Wir haben jetzt 18 besprochen. Deswegen ist
es ein bisschen problematisch.
Wir haben 19 besprochen, oh Gott. Wir sind wirklich, guck mal, wie professionell wir geworden sind. Und das alles, damit wir für euch Track am Montag liefern können.
Ja.
Genau. Deswegen, wir lesen das alles und antworten sicherlich auch mal auf einzelne Beiträge oder sowas. Aber können das Feedback halt gerade aus diesen Zeitverschränkungsgründen, ne, nicht hier thematisieren.
Aber vielleicht können wir es ja nochmal reinholen. Also entweder machen wir nochmal irgendwie eine Zwischenfolge irgendwann irgendwo, oder aber es wird ja der Zeitpunkt kommen, wo wir dann auch die Staffel 2 oder 4, 3, wie auch man auch immer es zählen mag, von Prodigy, also 4 auf jeden Fall nicht, 2 oder 3 könnte man sagen, von Prodigy besprechen werden. Und vielleicht können wir da ja dann auch nochmal so ein bisschen was offen geblieben ist, noch mit reinholen oder so.
Auf jeden Fall. Also, es ist niemals umsonst. Allein schon, weil wir uns jedes Mal darüber freuen, wenn wir ein neues Feedback bekommen.
Absolut. Und es ist auch niemals zu spät, ein Feedback zu schreiben. Vielleicht ist 23:38 zu spät, das weiß ich nicht.
Maybe. Gute Nacht, lieber Sebastian.
Gute Nacht, lieber Andreas. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.